Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein Podcast zweier alter Freunde. Heute wieder mit einem Gast, wieder ein Steffen. Und es ist nicht so, dass ich nur Steffens kenne. Es ist absolut purer Zufall. Es ist nicht der Steffen vom letzten Mal, es ist ein anderer. Magst du dich kurz selber vorstellen oder kurz reinkommen?
Moin Fabian, ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich trete auf jeden Fall in große Fußstapfen. Steffen hat ja bleibenden Eindruck hinterlassen, muss man sagen. Ja, ich bin heute hier, um einen Fall vorzustellen, den du ja durch mich kennengelernt hast und der Fabian heute vermutlich den Boden unter den Füßen wegziehen wird. Aber wir schauen mal.
Also ich habe auf jeden Fall richtig Panik, muss ich sagen, Leute. Wir haben im Vorfeld natürlich wieder ein bisschen gequatscht und bin aufgeregt.
Ich wollte tatsächlich kurz mit der Frage eröffnen, ob du weißt, was am 10.11.2019 war. Das war nämlich der Tag, wo du mir von diesem Fall erzählt hast. Ich habe eben extra nachgesehen.
Oha, nee, das hätte ich so nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ist das echt schon 5 Jahre her?
Ja.
Alter Schwede.
Damals war der Podcast noch gar kein Thema, noch nicht mal ein Gedanke daran verschwendet, dass ich irgendwann mal sowas machen könnte und in einem ganz anderen Kontext über True Crime ausgetauscht, eben unter anderem mit Steffen, den ich damals auch nicht persönlich kannte. Das hat sich jetzt nur so im Laufe dieser Zuhörerfolge ergeben. Ja, und da hast du mir tatsächlich von diesem Fall erzählt und ich konnte zum damaligen Zeitpunkt gar nicht fassen, dass dieser Fall an mir, True Crime Junkie, so lange vorbeigegangen ist.
Ja, das hatte mich, nachdem ich dann die ersten Folgen hier gehört hatte, auch etwas überrascht, weil ihr ja wirklich eine Menge Fälle abdeckt, von denen ich tatsächlich noch nie gehört habe. Und ich bin ja auch sehr True Crime interessiert, deswegen bin ich ja auch so früh damals auch schon mit dir da, oder haben wir uns da schon damals ausgetauscht. Aber dass du diesen Fall nicht kanntest, hat mich auch überrascht.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie viele doch hochspektakuläre Fälle es gibt, die so komplett an einem vorüberziehen. Das war, als wir die Folge Prediger gemacht haben, Chuck Morgan, den kannte halt auch kaum jemand aus der damaligen Zuhörerschaft. Und das ist ja so ein cooler und mysteriöser Fall, krasser Fall.
Ne? Komplett filmreif, ja.
Ja, und ich dachte auch, dass der eigentlich viel, viel bekannter sei. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das so True Crime in der breiten Öffentlichkeit sich so um eine bestimmte Gruppe von bekannten Fällen dreht, die immer wieder rausgeholt und immer wieder besprochen werden. Und ich finde es auch cool, wenn bekannte Fälle dann nochmal von neuen Leuten besprochen werden. Aber viele, viele sehr, sehr coole Fälle scheinen irgendwie hinten rüber zu fallen, so wollte ich sagen.
Ich sag mal so, es ist ja immer auch die Frage, wie man True Crime definiert. Wir haben ja häufig auch das Gespräch, dass es nicht zwangsläufig auch um Verbrechen gehen muss. Und natürlich denkt man erstmal an Mordfälle. Auch das, würde ich sagen, sind 95% oder 98% oder sowas unserer Fälle, die wir hier vorstellen, beziehungsweise Fabian, die du vorstellst. Ich freue mich ja immer darüber, wenn es eben kein Mordfall ist. Aber streng genommen werden jeden Tag da draußen True Crime Fälle produziert, ja. Ob es ein kleiner Diebstahl ist, ob es, keine Ahnung, Versicherungsbetrug ist oder eben ein Mord. Also ja. Da gibt es leider eine breite Palette an Möglichkeiten.
Ja, und es werden eben, das liegt in der Natur des Menschen, Gewalt liegt in der Natur des Menschen, deswegen werden bei, weiß ich nicht, 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten jeden Tag auch Menschen gewaltsam ins Jenseits befördert und so versandet halt eben auch diese doch sehr spektakuläre True Crime Quelle niemals, ne? Also es wird immer neue Fälle nachgeben. Eine Sache noch kurz so in planungstechnischer Hinsicht. Viele wundern sich jetzt vielleicht, dass wir jetzt nochmal eine Zuhörerfolge haben. Wir hatten ja irgendwann mal angekündigt, dass wir immer einen gewissen Abstand lassen wollen zwischen diversen Zuhörerfolgen und Steffen war jetzt kürzlich erst da. Aber Steffen habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so als Zuhörerfolge wahrgenommen. Der gehört ja nach der zweiten Folge fast schon hier zum Inventar bei uns. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich mittlerweile eine relativ hohe Zahl an interessierten Menschen habe, die eine Zuhörerfolge machen möchten. Und ich muss tatsächlich langsam mal für mich so eine Struktur da reinbringen und mir die ganzen Leute mal irgendwie aufschreiben und vielleicht auch schon bestimmten Zeitpunkten zuordnen, weil ich sonst einfach nicht mehr hinterherkomme. Und diese selbstgewählte Vorgehensweise mit so ein bisschen 2, 3, 4 Folgen Puffer zwischendurch einzuhalten, da muss man langsam ein bisschen vorplanen.
Da sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema, wir machen das nach wie vor nicht beruflich hier oder so. Von daher ist es nicht so, dass wir jetzt irgendwie 24-7 oder irgendwie 9-to-5-Job-mäßig hier rangehen können, um wirklich unser Leben komplett diesem Podcast zu widmen und dementsprechend auch daran zu arbeiten und halt eine höhere Stückzahl zu produzieren, wenn man so möchte. Wir machen das nach wie vor nebenbei und sind dementsprechend auch zeitlich etwas eingeschränkt.
Es ist teilweise schon tatsächlich ein Halbtagsjob. Also wenn man das jetzt mal so überblickt, die Zeit, die wir für Recherche, Aufnahmen, Schnitt und auch Social-Media-Pflege benutzen, wenn ich das so hochrechne, dann ist das schon ordentlich, aber es ist ja geil, es macht ja Spaß und das wollen wir ja auch so.
Ja, definitiv. Ich meine, ähnlich ist es auch bei den Videos, ne? Also du bist ja so für das alles zuständig und die ganze Recherche und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es auch so bei der Videoproduktion oder auch bei diesen Grafiksachen, die irgendwie im Hintergrund stattfinden, die ich so mache. Auch das sind natürlich viele Stunden, die da irgendwie ins Land gehen, das ist klar.
Du hast heute ein Video produziert, habe ich gehört, oder zumindest eine Tonspur aufgenommen.
Man darf es noch nicht verraten, aber liebe Devil, du hast mich voll wieder mal überzeugt mit deiner Geschichte, richtig geile Geschichte und es hat sehr viel Spaß gemacht, die zu lesen. Ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen sagen werdet, wenn ich damit fertig bin. Die schneide ich mal in nächster Zeit. Eine neue Mitternachtsgeschichte, ja.
Eine neue Mitternachtsgeschichte im Köcher. Ich habe hier meinen Wein, du bist mit Espresso versorgt. Steffen hat schon, der scharrt schon mit den Hufen, weil er den Fall loswerden will. Der hat auch ein Bierchen dabei, sehe ich gerade. Ich bin total gespannt, wie du den Fall präsentierst und aufziehst. Ich bin gespannt, was du, Daniel, dazu sagst. Und ja, wie immer in Zuhörerfolgen bin ich froh, wenn ich mich einfach mal zurücklehnen darf.
Ich hätte noch eine kurze Frage an dich, Steffen. Wenn das für dich okay ist, wäre es ganz nett, wenn du vielleicht ein, zwei Worte sagen könntest. Also wir haben, ich weiß natürlich schon, weil wir im Vorfeld gesprochen haben, aber von wo schaltest du dich gerade dazu, in Anführungsstrichen? Wie bist du auf unserem Podcast aufmerksam geworden? Wie lange hörst du schon? Und wann war für dich der entscheidende Moment zu sagen, ich würde auch mal gerne eine Folge machen?
Ich bin aus dem wunderschönen Bremen zugeschaltet und da kann ich auch gleich die wunderbare Überleitung auf das erste Kennenlernen mit dem lieben Fabian spinnen. Denn uns eint ja die Liebe zu einem gewissen Fußballverein, nämlich Werder Bremen. Und da gibt es so ein schönes kleines Fanforum, das sich Worum nennt. Und darüber sind wir dann damals in Kontakt getreten, als Fabian da anfing, so ein bisschen über True Crime sich auszulassen. Und da ich selber da auch ganz interessiert war, habe ich mich da recht schnell in die Diskussion mit eingebunden. Ja, und so sind wir dann eben auf den heutigen Fall auch zu sprechen gekommen. Fabian hatte in dem Forum dann auch angekündigt, dass dieser Podcast in Planung ist. Und ich fand das eine ganz coole Sache, ehrlich gesagt. Hab dann eingeschaltet, irgendwie recht kurz nach Erscheinen. Es gab ein bisschen Probleme für mich, weil ich höre Podcasts über Apple Podcasts und da gab es ja anfangs so ein bisschen Probleme, wie ihr mit Sicherheit noch wisst. Ja, und da bin ich dann irgendwann um Folge 10 oder so, glaube ich, eingestiegen und habe die alten Folgen so peu à peu nachgeholt. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein, zwei Folgen, die ich noch nachzuholen habe. Und ich bin dann irgendwie, weiß ich nicht, als die Folgen immer mehr wurden und irgendwie immer mehr Fälle dabei waren, von denen ich noch nie gehört hatte, dachte ich so, oh, wenn ich irgendwann mal die Chance haben will, vielleicht genau den Fall, den Fabian von mir kennt, mal vorzustellen, sollte ich das bald machen, bevor er den selber abarbeitet. Denn man muss ja sagen, er liefert wirklich in einem stabilen Tempo und Rhythmus ab. Also einer der Gründe, warum ich euch so gerne höre, weil ihr eben wirklich stabil, regelmäßig liefert.
Ja, cool. Ja, schön. Und hast du sowas in der Art schon mal gemacht oder ist es das erste Mal
für dich? Nee, das ist für mich tatsächlich heute auch Premiere. Aber ich hab Bock.
Cool. Ja, geil. So muss es sein.
dann hoffen wir, das ist das Allerwichtigste für alle unsere Gäste immer. Wir hoffen, du fühlst dich wohl und du erzählst einfach, du machst das so, wie du das machen möchtest. Das ist deine Bühne und ja, wenn ganz, ganz schlimme Versprecher oder Verhaspler vorkommen, dann keine Panik, das schneide ich raus. Ich wollte noch was sagen zu dem Fall, den du heute vorstellen wirst. Der steht natürlich auch von Anfang an auf meiner Liste und ist ja auch einer der Fälle, die mir sehr nahe gegangen sind und mich sehr beschäftigt haben. Ich habe den aber tatsächlich immer vor mir hergeschoben, weil der sehr große Parallelen aufweist zu einem Fall, den wir schon behandelt haben im Podcast, auch relativ früh behandelt haben im Podcast und der Daniel damals auch schon ziemlich an die Nieren gegangen ist und deswegen habe ich immer Respekt vor diesem Fall hier gehabt. Hatte den schon zwei, dreimal geplant für eine Aufnahme, aber habe mich dann immer kurzfristig dagegen entschieden. Insofern auch ein bisschen Glück für dich, dass du jetzt dazu kommst, ihn vorzustellen. Aber absolut folgerichtig, dass du ihn vorstellst. Denn wie gesagt, ohne dich würde ich ihn gar nicht kennen.
Es ist mir eine Ehre.
Oh Mann, Leute, ich sag's euch, das ist echt heavy. Also, ich würde sagen, einer der ersten drei Sätze, als wir uns vorhin kennengelernt haben, Steffen, von dir war: Daniel, ich habe was Heftiges dabei, so oder sinngemäß ungefähr war deine Aussage, und ich bin jetzt wirklich ein bisschen.
Ja, er hat nicht gelogen. Ja,
aufgeregt.
Okay. Soll ich einfach loslegen oder wir gucken mal?
Gerne.
Alles klar. Für den heutigen Fall machen wir erstmal eine kleine Zeitreise. Es geht nämlich fast 60 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1965 in die USA. Genauer gesagt nach Indianapolis, Indiana. Dorthin zieht die damals 16-jährige Sylvia Marie Likens als drittes von fünf Kindern des Schaustellerpaares Lester und Elizabeth mit ihrer Familie. Sylvia selber ist das einzige einzelne Geschwisterchen zwischen zwei Zwillingspaaren. Ihre älteren Geschwister Diana May und Danny Kay sind 2 Jahre älter. Ihre jüngeren Zwillinge Jenny Faye und Benny Ray sind 1 Jahr jünger. Sind jeweils...
Sag bitte, Steffen, sag die Namen 10-mal hintereinander, ohne dich zu versprechen. Das ist ja...
Ich also finde es tatsächlich auch ziemlich cool, was ich sagen, dass sie ihre Kinder so genannt haben. Aber man sieht da auch schon, Sylvia sticht so ein bisschen raus. Und so fühlt sie sich dann tatsächlich aus. Sie fühlt sich so ein bisschen wie eine Außenseiterin zwischen eben diesen beiden Zwillingspaaren. Sie hat aber ein sehr gutes, vertrauenswürdiges Verhältnis zu ihrer kleinen Schwester Jenny, die aufgrund einer Polioerkrankung in jungen Jahren hinkt und ein Stützgestell an ihrem Bein tragen muss. Ja, die Ehe ihrer Eltern ist instabil. Die Eltern trennen sich immer wieder und finden dann zusammen. Es gibt finanzielle Probleme. Wie gesagt, es sind Schausteller. Da ist das nicht unüblich, gerade zur damaligen Zeit. Der Vater, Lester, hat auch davor immer wieder versucht, auf unterschiedliche Arten Geld zu verdienen. Er hat in einer Wäscherei gearbeitet, er hat sich kurze Zeit als Restaurantbetreiber versucht, ist da aber erfolglos geblieben. Ja, und infolge dieser, ich sag mal, schwierigen Umstände oder auch finanziellen Unpässlichkeiten zieht die Familie sehr oft um. In ihrem Leben wird Sylvia am Ende an 19 verschiedenen Adressen gelebt haben. Ihr Spitzname ist Cookie und ihr fehlt ein Vorderzahn, den sie beim Herumtoben mit ihrem großen Bruder verloren hat. Und aus diesem Grund lächelt sie ungerne mit geöffnetem Mund und hat meistens die Lippen geschlossen. Sylvia mag es, in die Kirche zu gehen, sie liebt Rollerskates, sie singt gerne und sie tanzt gerne. Und es ist in der Vergangenheit schon öfter so gewesen, dass Sylvia mit ihrer jüngeren Schwester Jenny von den Eltern abgegeben wurde. Denn die große Schwester Diana war ihrer Familie ziemlich entfremdet und auch schon verheiratet zum damaligen Zeitpunkt. Und die beiden Brüder wurden wiederum von den Eltern eingespannt in die Arbeit auf dem Rummel und wo nicht sonst.
Also die beiden Schwestern, ganz kurz.
Ja.
Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also deren Schaustellerei, die hatten quasi einen eigenen Schaustellerstand. Das waren jetzt keine Leute, die rumgereist sind und für jemanden gearbeitet haben. Deswegen mussten die Brüder da mithelfen auf dem Rummel, dann an dem Stand der Eltern. So
genau, was, ja? Genau.
Und die, also abgegeben hattest du gesagt, die Schwestern, also Sylvia und Jenny, sind dann quasi immer wieder zu irgendwelchen Pflegefamilien, Tagesmüttern
gekommen. Genau, das wäre jetzt, wollte ich jetzt gerade zukommen, die sind dann immer wieder entweder in Pflege gegeben worden oder bei der Großmutter untergebracht worden. Eben weil die Mädels damals nicht mit anpacken konnten, im Gegensatz zu den Jungs halt schon.
Aber wir reden nicht von langen Zeiträumen, oder? Also das mal für 1-2 Tage oder?
Na, es ging schon durchaus auch um.
Oder waren sie wirklich in... Okay, also dann kommt das ja wirklich einer Pflege sehr, sehr nahe.
Genau. Also die sind dann stellenweise wirklich, wenn die Eltern als Schausteller eben rumgereist sind durchs Land, ist es durchaus schon so gewesen, dass die mal 4, wenn nicht sogar 8 bis 12 Wochen abgegeben wurden oder woanders untergebracht wurden. Halt je nachdem, wo der nächste Karneval gerade war oder Rummel gerade war und ob sich danach was angeschlossen hat.
Wobei das kann auch ganz cool sein. Als Kind ging es mir teilweise ähnlich. Also mein Vater hat Montagen meistens im Ausland gemacht, war meistens sehr, sehr lange weg. Meine Mutter hat viel gearbeitet und auch oft als Dolmetscherin im Ausland gearbeitet. Und ich hatte auch quasi so eine Pflegefamilie, wo ich dann Zeit verbracht habe. Und das war halt irgendwie cool, weil du hattest quasi zwei Familien. Ne? Und ich war Einzelkind damals und das war eine Familie mit 2 Kindern. Und du hattest quasi sowas wie Geschwister. Also das muss jetzt nichts Schlechtes sein. Ne? Ich war nie 8 Wochen da oder so, ne? Aber schon eigentlich täglich und manchmal halt auch über Nacht. Also es gibt da durchaus auch gute Aspekte, darauf wollte ich hinaus. Ne?
Das glaube ich, das glaube ich. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, mit welcher Lebensphilosophie, mit welcher Offenheit man erzogen wird und groß wird. Und ich glaube, dann ist es auch eigentlich was Schönes, dass man einen Kontakt und auch ein Vertrauen zu einer anderen Familie, zu anderen Menschen entwickeln kann.
Das sehe ich auch so. Da gibt es mit Sicherheit also auch auf jeden Fall Benefits für Kinder, gerade wenn, wie bei den beiden Mädels nun mal, die das von klein auf gar nicht anders kennen, weil die dann eben nicht in eine neue Situation geschmissen werden, sondern man mit diesem Umstand aufwächst. Aber es kann eben auch zu sehr, sehr negativen Aspekten führen. Und
also ich erinnere mich, wenn ich da ganz kurz vielleicht tatsächlich mal hier eine kleine persönliche Anekdote loswerden darf. Als ich 10 war, hatte ich die Möglichkeit, für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Und das wollte ich nicht. Ich war so ein Heimscheißer. Das wäre aber auch innerhalb der Familie gewesen. Also mein Onkel lebt im Ausland und das wäre eine Möglichkeit gewesen. Im Nachhinein denke ich mir, hey, das wäre eigentlich eine ganz coole Erfahrung gewesen. Ich hätte dann die Sprache auch gelernt und rückblickend betrachtet, irgendwie schade, aber in dem Moment unmöglich für mich. Also ich war ein kleiner 10-jähriger Junge und dafür einfach auch viel zu nah meiner Familie und auch viel zu ängstlich für sowas.
Das ist ja auch keine Schande, ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die, keine Ahnung, vielleicht mal irgendwie ein Auslandsjahr hätten machen können in der Schule und das dann irgendwie nicht gemacht haben oder ein Auslandssemester sich dagegen entschieden haben, weil es zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht gepasst hat und die das dann später bereuen. Aber es ist auch gar keine Schande, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, so weit weg von meiner Familie zu sein oder von meinen Freunden zu sein. Das ist vollkommen menschlich.
Ja, ich denke halt, wenn man jetzt ähnlich wie es bei dir war, da so mit groß wird und das normal ist, weil es immer mal wieder vorkommt und vielleicht auch im Kleinen aufgebaut wird, hier mal einen Tag, da mal einen Tag und dann vielleicht mal eine Woche, dann ist es das eine. Aber ich glaube, für so ein ganz normales, traditionelles Familienleben auf einmal ein Jahr lang rausgerissen zu werden, ich glaube schon, dass es nicht jedermanns Sache ist. Das ist, glaube ich, auch total natürlich.
Ja,
absolut. Ja, bei Jenny und Silvia war es dann eben so, wie ich erwähnt hatte, dass es öfter mal dazu kam, dass sie in Pflege gegeben wurden. Und wir landen jetzt im Jahr 1965, weil die Eltern sich in dem Jahr gerade mal wieder frisch getrennt hatten, sind Silvia und Jenny mit der Mutter in ein kleines Häuschen nach Indianapolis gezogen. Lester und die anderen Geschwister haben auch in der Nähe gelebt, aber eben nicht in demselben Haus. Und eines Tages im August desselben Jahres schlendern die beiden Mädchen ziellos mit einer Freundin durch die Straßen und treffen dabei dann die 17-jährige Paula Baniszewski in der Nachbarschaft. Und Paula lädt die beiden Mädels zu sich nach Hause ein. Die sitzen da zusammen, trinken ein paar Softdrinks, unterhalten sich und verbringen die Zeit. Und in den Gesprächen wird klar, dass die Mädels anscheinend eine ganz gute Connection zusammen zu haben scheinen. Und Paula lädt die beiden Mädels daraufhin ein, bei ihr zu Hause zu übernachten. Und die Mädchen möchten das ganz gerne annehmen und haben den großen Vorteil, dass sie nirgendwo um Erlaubnis bitten müssen, weil ihre Mutter kurz zuvor beim Ladendiebstahl erwischt und eingeknackt wurde. Dadurch, ja, hatten sie im Prinzip freie Bahn und konnten bei Paula übernachten. Am nächsten Tag erfährt der Vater aber davon, weil er über die Inhaftierung seiner Frau in Kenntnis gesetzt wird und will dann natürlich seine Tochter einsacken, fährt zu dem Haus mit seinem Sohn und erfährt dann da, dass die Mädels nicht zu Hause sind. Sucht sie in der Nachbarschaft und trifft dabei dann deren Freundin Darlene, die Lester und seinem Sohn mitteilt, dass Jenny und Silvia bei den Baniszewskis untergekommen sind. Und dort machen sie sich dann auf die Socken. Kurz noch was zur Familiensituation von Paula. Paula lebt mit ihrer Mutter Gertrude Baniszewski, von allen Gertie genannt, zusammen und ihren 6 Geschwistern. Gertrude Baniszewski war insgesamt 3-mal verheiratet. Sie hat 6 Kinder von ihrem ersten und dritten Ehemann. Also das war eine One-Off-Ehe. Dazwischen gab es noch eine Ehe, die allerdings kinderlos geblieben ist. Und ihr 7. Kind hat sie von ihrem späteren, wesentlich jüngeren Liebhaber Dennis Lee Wright. Ihre Kinder sind zum einen die 17-jährige Paula, dann gibt es die 2 Jahre jüngere Stephanie, den 12-jährigen John Baniszewski Jr., die 11-jährige Marie, Shirley ist 10, James 8 Jahre und der kleine Dennis Jr. ist 1 Jahr alt. Die beiden Väter ihrer Kinder haben Gertrude Jahre über geschlagen und misshandelt. Gertrude selbst ist unterernährt, Kettenraucherin und leidet an Asthma. Und zu der damaligen Zeit, denke ich, verständlich, um zu verschleiern, dass ihr jüngstes Kind unehelich zur Welt kam, nennt sie sich Mrs. Wright, nimmt quasi den Namen ihres Liebhabers an und Vaters ihres jüngsten Kindes. Und unter diesem Namen lernt sie dann auch Lester Likens kennen. Lester und sein Sohn Danny verbringen, nachdem sie dann bei den Baniszewskis angekommen sind, die Nacht dort, weil sie sehr erschöpft waren von der langen Suche und der ewigen Herumtreiberei. Und da er dann aber merkte, dass die Kinder dort bei den Baniszewskis anscheinend zufrieden waren und mit den anderen Kindern gut auszukommen schienen, vereinbarte er eine Inobhutnahme von Sylvia und Jenny bei den Baniszewskis gegen ein wöchentliches Pflegegeld von $20, bis sie im November vom Karneval an der Ostküste zurückkehren würden. Wer genau das Angebot gemacht hat, die Kinder aufzunehmen, ist heutzutage nicht mehr nachvollziehbar. Also ob Gertie das angeboten hat oder ob der Vater von sich darum gebeten hat, konnte ich nicht herausfinden. Aber sie einigen sich letztendlich auf diese Summe. Und kurz mal zu der Einordnung. Die monatliche Miete, die Gertrude Baniszewski für das Haus bezahlt hat, betrug damals $55. Sprich, allein durch die wöchentlichen $20 hatte sie in einem Monat $35 plus abzüglich der Miete. Kurz noch zum Haus. Das Haus hatte keinen Herd, nur eine einzige Kochplatte, weniger Betten als Personen, die dort gewohnt haben, und gerade mal 3 Löffel.
3 Löffel. Also mit anderen Worten, 3 Menschen können essen, dann muss gespült werden, dann können die anderen essen. So.
Genau. Und kurz noch als kleiner Einwand dazu, zum Ende der Geschichte ist es nur noch 1 Löffel.
Es ist natürlich suboptimal, wenn da jetzt mittlerweile dann 10 Menschen leben. Ne? 6, 7 eigene Kinder plus Gertie plus 2 Pflegekinder. Da sind 3 Löffel, sage ich mal, ein schlechter Schnitt eigentlich. Ne?
Das kann man so sagen. Da will man gar nicht wissen, wie viel Zahnbürsten es gab.
Da kann ich euch leider auch nicht weiterhelfen. Das ist nicht überliefert. Der Vater Lester wird später auch gefragt, ob er das Haus denn überprüft hätte, wo er seine Tochter zur Pflege abgegeben hat. Und er sagt, er wird daraufhin antworten, dass er zwar gesehen habe, dass die Familie in recht ärmlichen Verhältnissen lebte, aber er dort nicht herumschnüffeln wollte und deswegen nicht genauer hingeschaut hat.
Nochmal eine kurze Verständnisfrage. Wie gut kannten denn jetzt die Eltern diese Pflegefamilie, als sie das Ganze bestätigt haben? Die haben einfach das Angebot bekommen oder selbst unterbreitet und das sind den Deal eingegangen.
Also der Vater.
Wenn ich das nochmal rekapitulieren darf, die Mutter saß ja sowieso im Gefängnis, die war auch getrennt von ihrem Mann, also Sylvias Eltern frisch getrennt. Ja. Der Vater wollte dann quasi seine beiden Töchter holen, hat dann erfahren, dass die offensichtlich bei einer befreundeten Familie sind, hat dann Gertrude einen Abend kennengelernt und darauf dann hin beschlossen, die Kids fühlen sich wohl, die können hier bleiben. Also das war wirklich keine lange Bekanntschaft, keine tiefe Freundschaft, das war einfach eine spontane Entscheidung.
Genau.
Ja, also ich würd auch sagen, der bisherigen Erzählung zufolge hätte ich jetzt mal vermutet, dass das eigentlich auch kein ungewöhnliches Vorgehen für ihn war, denn wie du schon eben sagtest, Sylvia ist irgendwie 19 Mal in ihrem Leben umgezogen, die waren permanent irgendwo zur Pflege, sind irgendwo untergekommen. Wahrscheinlich hat es immer so in der Art funktioniert, quasi auf Vertrauensbasis.
Genau.
Wie ich jetzt vermute, ging es ihr aber nicht gut am Ende aus.
Ja, dazu komme ich noch. Gertrude selber bekam in unregelmäßigen Abstand Schecks von ihrem ersten Ehemann John, einem Police Officer in Indianapolis, und sie selber verrichtete Gelegenheitsjobs wie Bügeln für andere Leute oder Häuserputz, um ein wenig Geld für sich und ihre Kinder heranzuschaffen. Bevor Lester dann seine Töchter zurück und die Baniszewskis verlässt, gibt er Mrs. Wright noch den Hinweis, sie möge die beiden doch bitte mit strenger Hand behandeln, weil ihre Mutter sie hätte machen lassen, was sie wollen. Gertrude versichert Lester daraufhin, dass sie bis zu seiner Rückkehr für die beiden sorgen würde, als seien es ihre eigenen Kinder. Und in den ersten beiden Wochen passiert auch erstmal überhaupt nichts Ungewöhnliches. Sylvia und Jenny lernen die restlichen Baniszewski-Kinder kennen, die neue Schule kennen. Mit Stephanie singt Sylvia zu beliebten Popklassikern. Sie hilft bereitwillig im Haushalt mit. Aber nach diesen 2 Wochen kommt das Pflegegeld für die beiden Schwestern ein wenig verspätet, woraufhin es zum ersten Vorfall im Hause Baniszewski kommt, bei dem sich die beiden Schwestern nebeneinander mit blanken Hintern auf ein Bett legen müssen, um danach mit einem Holzpaddel von Gertrude geschlagen zu werden. Gertrude schreit die beiden an, dass sie zwei Schlampen für nichts aufgenommen hätte. Und von da an sollte es dann insbesondere für Sylvia immer schlimmer werden. Denn in der Woche darauf werden die beiden Schwestern erneut mit dem Paddel geschlagen, weil Gertrude Sylvia unterstellt, die anderen Kinder zum Diebstahl in Einkaufsläden animiert zu haben. Ende August werden beide Schwestern erneut mit dem Paddel, diesmal auf den Rücken, geschlagen, weil sie bei einem Abendessen in der Kirche zu viel gegessen haben sollen. Von jetzt an fokussieren sich die Bestrafungen und Misshandlungen sehr schnell auf Sylvia. Wenn Gertrude selbst sich zu schwach fühlt, denn wie ich erwähnt hatte, sie ist eine sehr unterernährte, an Asthma leidende, kettenrauchende Frau, springt vor allem ihre Tochter Paula ein, um Sylvia zu schlagen oder anderweitig zu foltern. Das kommt regelmäßig vor, denn wie ich gerade erwähnt hatte, Gertrude war ja selber nicht im besten Zustand. Und dazu hatte Paula aus irgendeinem Grund eine starke Abneigung gegenüber Sylvia, die sie wohl anfangs noch überspielen konnte, aber dann irgendwann nicht mehr hinterm Zaun halten konnte. Woran diese Abneigung liegt, schwer zu beurteilen. Vielleicht hat sie Sylvia um ihr gutes Aussehen beneidet oder sie war sauer, dass Sylvia nicht schwanger war, sie selber aber schon. Denn Paula war ja zu dem Zeitpunkt auch 17 und naja, in der familiären Situation mit Sicherheit nicht die beste Ausgangslage, um ein Kind zu bekommen.
Ja, und auch in dem
Ja.
zeitlichen Kontext, ne? Also das ist ja, sie wird dann ja auch nicht verheiratet gewesen sein in der zu der zeitlichen Epoche, gerade in dem jungen Alter aus prekären Verhältnissen kommend, unverheirateten Kind. Das ist ja quasi sozial dein Todesurteil gewesen, ne? Und ja, vielleicht, wie du schon gesagt hast, resultierte da diese Wut auf Sylvia aus so einer Art Gewahrwerdung der eigenen Situation, der eigenen Hoffnungslosigkeit, und diese negativen Gefühle wurden auf Sylvia übertragen und transferiert, ne? Interessant wäre zu wissen, ich weiß nicht, ob du das weißt, weil ich selber habe da auch noch nie was zu gelesen. Ich habe mich aber auch noch nicht so hart mit dem Fall befasst. Gertrude Banischewski hat Lester ja versprochen, sie würde die Mädchen wie ihre eigenen Kinder behandeln. Hatten die denn auch ein ähnliches, ja, Strafregiment über sich ergehen lassen müssen, wenn da irgendwas gewesen ist, oder weiß man das einfach nicht?
Dazu habe ich tatsächlich keine Infos finden können. Es wäre natürlich eine durchaus nachvollziehbare Erklärung dafür, dass Kinder dann etwas, was sie selbst erlitten haben, im Prinzip weitergeben an andere Kinder, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Ich könnte es mir auch vorstellen, aber es ist nicht überliefert, deswegen kann ich da nichts Genaues zu berichten.
Ja, nicht nur weitergeben, sondern vielleicht dann auch die Wut über die eigenen Bestrafungen da dann auch wieder abreagieren und auch, ja, sich an jemand anderem vergehen, auch so in der, wie soll ich sagen, Erleichterung darüber, dass es einmal nicht selber trifft, ne?
Ja, und auch nach unten hin austeilen, ne?
Das
Also die
meinte ich, ja.
Möglichkeit, hier eine gewisse Machtposition zu erlangen und all den Frust loszuwerden. Wie alt ist Sylvia nochmal
Sylvia
zu
ist
dem
16
Zeitpunkt?
Jahre alt.
16, also knapp jünger als Paula. Und Jenny war nochmal ein paar Jahre
Ein Jahr
jünger,
jünger,
ne?
sie ist 15.
Ein Jahr, okay.
Genau.
Boah, heftig, also ganz, ganz schrecklich. Ja.
Ja. Ab jetzt wiederholen sich generell vor allen Dingen drei Vorwürfe, insbesondere gegen Sylvia, immer wieder. Sylvia sei eine Lügnerin, sie sei ungepflegt bzw. sogar unsauber und sie sei promiskuitiv. Bei einem Vorfall wurde Sylvia zum Beispiel beschuldigt, sie hätte Süßigkeiten geklaut, die sie sich allerdings selbst gekauft hatte. Insbesondere auch der Promiskuitätsvorwurf ist in gewisser Weise sehr ironisch, muss man sagen, wenn man daran denkt, dass ihre Tochter mit 17 Jahren eben schwanger war, während Sylvia höchstwahrscheinlich oder ja, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Jungfrau war zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber auch da haben wir das doch, ne? Dieser Vorwurf der Promiskuitivität, den man vielleicht der eigenen Tochter gegenüber nicht formulieren konnte. Warum auch immer, weil man vielleicht wusste als kranke Frau, dass die Tochter auch irgendwie ein Stück weit für einen sorgen wird müssen in absehbarer Zeit. Und dann will man sich natürlich vielleicht auch nicht mit verscherzen. Und dann muss man seine moralische Keule halt an Menschen ausleben, die ja greifbar sind, ne? Wenn man es halt nicht an der Tochter abreagieren kann, dann muss man halt einen Avatar dafür erstellen quasi.
Ja, genau. Mir scheint das auch hier eine Projektionsfläche gewesen zu sein für all den Frust und so weiter, der da loderte. Wie sieht es mit der Schulpflicht aus? Gingen die beiden nicht zur Schule?
Doch, doch, doch.
Silvia und Jenny.
Silvia und Jenny sind auch beide zur Schule gegangen, auch auf die gleiche Schule wie Paula und Stephanie. Also die sind sich auch da auf dem Schulhof immer wieder über den Weg gelaufen. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber dazu komme ich noch. Mhm. Wie ich anfangs erwähnt hatte, oder wie ich eben erwähnt hatte, Silvia hatte zu Beginn noch die Angewohnheit, mit den anderen Banaszewski-Kindern sonntags in die Kirche zu gehen. Eines Tages erzählte Paula ihrer Mutter Gertrude allerdings, dass Silvia sich in der Kirche beim Essen maßlos vollgestopft hätte. Und zur Strafe wird am Abend, beim Abendessen, Silvias Hotdog herumgereicht, mit Soßen und Gewürzen von allen am Tisch anwesenden Personen völlig überladen und ihr wieder zum Essen gereicht. Beziehungsweise nicht zum Essen gereicht, sondern sie wird gezwungen, diesen völlig überladenen Hotdog zu essen. Was sie macht, allerdings davon erbricht, woraufhin sie ihr gezwungen wird, ihr eigenes Erbrochenes wieder zu essen.
Wenn ich sowas höre, dann vereinen sich in mir Wut, Ekel und ein Cocktail an Gefühlen, die nicht zu beschreiben sind. Ich finde das so menschenunwürdig und so schlimm. Ich kann mir nur vorstellen, in welche Richtung es hier weitergehen wird. Und ich verstehe es nicht, wie Menschen so grausam sein können. Es geht mir einfach nicht in den Kopf.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mich sowas wirklich wütend macht. Und dieser Fall macht mich absolut, absolut wahnsinnig. Und man wünscht sich, wenn man darüber liest, man könnte in der Zeit zurückfahren und die Leute fragen, wer ihnen eigentlich ins Hirn geschissen hat und vielleicht auch die ein oder andere Schelle verteilen, weil das wirklich unglaublich ist tatsächlich, in was für eine Richtung sich Menschen in so einer Dynamik reinsteigern. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Aber allein das schon, diese Demütigung, sie ihr Erbrochenes essen zu lassen oder allein schon diesen überwürzten, überladenen Hotdog, das ist ja auch pure Demütigung.
Das ist,
ne?
Das ist eine Demütigung, das ist eine Folter, ne? Das ist menschenverachtend.
Ja, du wirst ja auch einfach damit konfrontiert, dass du da mit einer Überlegenheit der anderen konfrontiert bist und eben nicht darüber bestimmen kannst, was du da deinem Körper zuführst und was nicht, und wirst dann sogar noch gezwungen, das Erbrochene zu konsumieren. Aber lassen wir Steffen weiter erzählen.
Entschuldigung, aber man stelle sich dazu noch diese Hilflosigkeit vor. Sie ist die ältere Schwester, muss irgendwie auch gerade stehen und Schutz bieten für ihre jüngere Schwester, muss vielleicht auch ein bisschen all das abfangen, was ihr sonst geschehen könnte, um einfach sie zu beschützen. Und auf der anderen Seite sind sie total hilflos und verlassen und alleine. Wir haben das Jahr fucking 1965. Es ist kein unbedingt aufgeklärtes Zeitalter, in dem es verschiedene soziale Möglichkeiten gab der Hilfe, wo es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es dort Frauenhäuser oder irgendwas dergleichen gab, wohin sie hätten flüchten können. Vermute jetzt eher nicht, vielleicht auch, weil sie es nicht besser wussten oder einfach auch viel zu jung waren. Und sie waren einfach dieser Horde an grausamen Menschen, die sie da umzingelt haben, ausgeliefert. Und das bricht mir jetzt schon das Herz.
Man muss ja noch zwei Aspekte hervorheben. Die sind mit ihrer Mutter kurz davor relativ frisch nach Indianapolis gezogen. Das heißt, die werden da auch keine sozialen Anlaufpunkte gehabt haben, so nach dem Motto, wir flüchten jetzt hier und gehen zu irgendwelchen Freunden und Bekannten, die wird es nicht gegeben haben. Und die sind in einer Umgebung, wo sie eigentlich als Schutzbefohlene, wo auf sie aufgepasst werden soll, wo sogar dafür bezahlt wird, dass man Sorge trägt für sie. Ne? Also das ist nicht nur ein Machtmissbrauch, das ist auch einfach ein Vertrauensmissbrauch sondergleichen, der hier jetzt schon passiert. Ne?
Ja. Ich bin da absolut bei euch. Und das ist eben auch der eine Aspekt, der mich an diesem Fall so unfassbar schockiert. Ich finde es auch so irrsinnig, dass man diese Ironie in der Strafe irgendwie sucht, weil Paula eben behauptet hätte, Silvia hätte sich beim Essen da völlig überfressen und als Strafe wird ihr eben etwas völlig Überladenes gegeben, um ihr Fehlverhalten im Prinzip zu spiegeln. Das ist irre. Wirklich, wirklich irre. Mir entzieht sich da auch völlig die Fantasie, was Menschen dazu treibt, solche Grenzen irgendwie zu überschreiten und irgendwie sich selber, du hast es als Spirale bezeichnet, glaube ich, das trifft es ganz gut, sich da so reinzusteigern und eben am Ende zu einem Klimax zu kommen, aber gut, da kommen wir noch zu. Silvias Mutter ist kurz nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen wurde, ihrem Ehemann hinterhergereist. Die scheinen sich zumindest auf beruflicher Ebene zu dem Zeitpunkt doch wieder grün geworden zu sein. Und die beiden kommen kurz nach diesem Hotdog-Vorfall und auch davor schon kurz nach der ersten verspäteten Zahlung zu Besuch bei den Banischewskis. Die beiden Schwestern erzählen aber weder da noch zu späteren Besuchen von den vorgefallenen Bestrafungen und Quälereien. Warum sie davon nichts erzählen? Ich meine, wir sind alle mal klein gewesen, und wenn man sich irgendwie einem gewissen Machtgefüge unterordnet, ich glaube, man kennt es, dass man manchmal einfach nicht den Mut hat, sich dann plötzlich dagegen aufzulehnen, ja, gerade wenn man weiß, dass man eben nicht jetzt wieder mit den Eltern mit kann, weil die zurück zum Rummel müssen.
Nicht nur das, glaube ich. Ich habe neulich eine andere Doku gesehen über das Thema sexueller Missbrauch an Kindern. Und da ist ein Mann interviewt worden, der von seiner Tante damals als Kind stark sexuell missbraucht wurde. Und der hat dann geschildert, dass er seinen Eltern gegenüber das nicht erwähnt hat und dass er seine Eltern sogar als so eine Art Komplizen dieser missbrauchenden Tante gesehen hat, weil die ihn ja in die Obhut dieser Tante gegeben haben. Und das dann in seinem Kopf dann irgendwann durch dieses Trauma nicht mehr trennbar war. Das ist die Person, die mir das antut, und das sind aber die Leute, die mich dahin gegeben haben. Und ich kann mir vorstellen, dass auch so eine Dynamik hier eine Rolle spielt. Natürlich hatten die vermutlich auch Schiss vor Gertrude, aber vielleicht war auch das Teil des Ganzen, dass immer der Gedanke mitgeschwungen hat, ja, aber unsere Eltern haben uns ja hier erst hingegeben. Ne?
Das ist eine Möglichkeit, das kann sogar definitiv gut sein. Das kann auch sein, dass sie vielleicht keine bessere Alternative gesehen haben, da sie nun wirklich auch kein vorbildliches Leben bis dahin geführt haben und so die Sicherheitsanker nicht unbedingt in ihren Eltern gesehen haben. Also nochmal, die Eltern waren getrennt, dieses Schaustellerleben, das ständige Hin- und Herziehen, die instabile Beziehung über Jahre, die Mutter war im Gefängnis, sodass es vielleicht zumindest diese Mechanismen, dieses System, in dem sie sich jetzt gerade familiär befunden haben, für sie ein sichererer oder gangbarer Weg war, also gewesen ist, als der, den sie sonst hätten einschlagen können.
Ja, das ist sehr gut möglich, dass sie eben aus diesen genannten Gründen sich nicht an die Eltern gewendet haben, denn sie haben durchaus Hilfe gesucht. Sie haben nämlich im September zufällig ihre große Schwester Diana getroffen in einem nahegelegenen Park, die ja zu dem Zeitpunkt schon verheiratet war. Allerdings wurde Diana von den Eltern, ich hatte eingangs erwähnt, dass Diana ein bisschen entfremdet der Familie gegenüber war, und Diana wurde von den Eltern die Kontaktaufnahme zu den jüngeren Geschwistern untersagt. Also sie möge sich doch bitte fernhalten. Und als Sylvia und Jenny ihre Schwester dann zufällig im Park treffen, erzählen sie ihr von den Misshandlungen, die sie im Hause der Banischewskis erleben. Sie erzählen ihr, was Gertrude, insbesondere Sylvia, antut. Diana vermutet allerdings zunächst, dass die beiden Mädels die Fälle überdramatisieren würden und das Ganze wahrscheinlich einfach überspitzt darstellen. Insbesondere, da auch ihr Vater hin und wieder die Kinder mit einem Gürtel züchtigte, wenn sie sich daneben benommen hatten. Die beiden Mädchen erwähnen ihrer Schwester gegenüber dabei allerdings nicht, wo sie sich zu dem Zeitpunkt aufhalten. Also sie sagen, bei ihrer Pflegefamilie werden sie misshandelt. Sie sagen aber nicht, dass es sich dabei um die Banischewskis handelt oder wo die Banischewskis zu dem Zeitpunkt wohnen. Ja, und so kann man im Prinzip diesen einen Strohhalm, den sie da versucht haben zu ergreifen, sehen, wie er versinkt. Ende August ist neben den Banischewskis außerdem ein neues Nachbarpaar eingezogen, das Ehepaar Vermillion, die zufällig auch auf der Suche nach einem Babysitter für ihre zwei Kinder sind. Aufgrund der vielen Kinder im Haus Banischewski erkundigen sie sich logischerweise bei Gertrude und werden da vorstellig. Als sie dort antreffen, schreien sich die Kinder allerdings gegenseitig an, und Gertrudes jüngstes Kind Dennis, das knapp einjährige Baby, schreit und weint. Und die Nachbarin entdeckt dann eine hübsche, aber dürre und eingeschüchterte junge Dame mit einem blauen Auge. Sylvia. Kurz bevor Gertrude dann offen zugibt, ihr das blaue Auge verpasst zu haben, schmeißt Paula ein Glas mit heißem Wasser in Richtung Sylvia. Die Nachbarin entscheidet sich daraufhin natürlich gegen Mrs. Wright als Babysitterin. Allerdings meldet sie die vorgefundenen Umstände auch nicht bei der Polizei. Auch als sie bei einem späteren Besuch eine völlig lidierte und benommen wirkende Sylvia mit blauem Auge und geschwollener Lippe antrifft und Paula zugibt, sie verprügelt zu haben, meldet sie wieder nichts. zu einem späteren Zeitpunkt, wo die Geschwister und die beiden Schwestern Sylvia und Jenny in der Runde sitzen, lässt Sylvia die Bemerkung fallen, sie sei schon mal mit einem Freund im Bett gewesen, weiß dabei allerdings nicht, dass damit Sex gemeint sein könnte. Sie meinte vermutlich einfach irgendwie wirklich unter einer Decke gelegen und, naja, Zeit zusammen verbracht. Die anderen fassen das allerdings als Eingeständnis auf, dass sie Sex gehabt hätte. Und ihr wird von Gertrude eingeredet, sie sei schwanger. Sie müsse schwanger sein. Obwohl, wie ich schon erwähnt hatte, Sylvia mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Jungfrau war.
Ich finde diese Fixierung auf Sylvias Sexualität so absurd, weil ich sag mal so, Paulas Kind ist ja safe nicht vom Klapperstorch gekommen, ne? Also da kann man so ein bisschen vor der eigenen Tür kehren. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, als jugendliche Person Sex zu haben. Also diese Fixierung darauf, dass die doch hundertprozentig schon mal irgendwie was hatte, finde ich so weird. Aber auch kurzer Rant, diese Nachbarn betreffend. Es macht mich immer so. Oder nein, es frustriert mich, wenn wir über Fälle sprechen, wo bestimmte Dinge verhindert hätten werden können, wenn einfach Leute ein bisschen klar gedacht hätten oder denen mal ein bisschen Eier gewachsen wären, irgendwas zu machen, ja. In unserer Radiofolge, erste Radiofolge der Brummi-Mörder in unserer Heimatregion im Siegerland, ging es darum, dass Zeugen gesehen haben, dass eine junge Frau irgendwie nachts, 2 Uhr, keine Ahnung, unterwegs auf einem Feldweg war und jemand aus einem LKW heraus mit ihr gesprochen hat und sie überreden wollte einzusteigen und die Leute sind halt weitergefahren, statt sich da vielleicht schon irgendwie drum zu kümmern, weil das ja keine normale Situation ist. Aber wenn ich doch irgendwie mitbekomme, dass meine Nachbarkinder massiv misshandelt werden, ja, wir reden jetzt hier nicht von einer Ohrfeige aus Erziehungszwecken, was auch schon grenzwertig ist, ja, ich bin kein Freund von körperlicher Züchtigung. Aber da würde ich wahrscheinlich auch niemandem reinreden. Aber wir reden hier von einem blauen Auge, wir reden hier von Verprügeln, von massiver Gewalt. Und da kann ich jetzt für mich sprechen, würde ich hundertprozentig einschreiten.
Ich meine, man muss natürlich nochmal sich vor Augen führen, wir reden über das Jahr 1965. So traurig das ist, damals war körperliche Züchtigung absolut gang und gäbe und das fand statt. Aber wie du
Aber
sagst,
nicht in dem Maße.
genau.
Ich meine, ich hab das neulich noch in einem anderen Kontext erzählt, ne? Daniel und ich, wir sind Kinder der 80er und selbst da haben ja die Uhren anders getickt. Der Direktor von der Dorfgrundschule, in die ich gegangen bin, der war so um die 60er, ja, der stand so kurz vor der Rente, als ich in der ersten, zweiten Klasse war. Und der hat halt auch noch Ohrfeigen verteilt, ne? Also das war
Krass.
so, also Ende der 80er Jahre, ne? Und das war halt auch irgendwo.
Und da war das auch schon verboten. Also das muss man schon
Ja,
sagen, ne?
aber das war halt auch so, dass also ich bin nie betroffen gewesen, ne? Aber auch da war dann oft noch so der Konsens bei den Eltern oder so, ja, wenn der das macht, dann wird das wohl angebracht gewesen sein. Also da war das halt noch ganz anders angesehen, ne?
Total verrückt,
Das kann man
total
sich heute gar
verrückt.
nicht mehr vorstellen.
Wobei
Klar war
ich
das in den
da,
60ern,
sorry.
sorry, klar war das in den 60ern nochmal eine ganz, ganz andere Nummer, aber nicht in dem Maße, dass man jemanden wirklich irgendwie verprügelt, ne?
Das stimmt.
Aber offensichtlich wurde es ja hier toleriert, dass diese Züchtigung durch Schläge auch bei einer Pflegefamilie normal gewesen ist. Und das ist etwas, was zum Glück heute komplett weit weg von der Realität ist, nämlich, dass man sagt, hey, also nicht mal die eigenen Eltern sollten ihr Kind schlagen oder irgendwie anfassen, aber schon gar nicht irgendwelche fremden Leute. Und das ist halt offensichtlich im Jahr 1965 in Indiana noch anders gewesen. Was ich eben noch sagen wollte zum Thema irgendwelche Hinweise der Polizei liefern, wenn man etwas sieht, das irgendwie seltsam auffällt und so weiter und so fort. Wir reden ja sehr oft über Cold Cases. Und ganz häufig, gerade jetzt, wenn die Polizei nochmal ermittelt, Jahre später, 10, 20, 30 Jahre später, und nochmal in die Bevölkerung, sich an die Bevölkerung wendet und fragt, wer hat dann und dann was gesehen? Dann finden sich dennoch immer wieder Hinweise. Die Morde, die Taten sind aber bereits geschehen. Man versucht nur noch die Täter zu ermitteln. Ich denke mir immer, lieber direkt etwas sagen, denn dann hat man wenigstens die Chance, zukünftige Opfer zu vermeiden und Menschen zu beschützen.
Bin ich absolut
Ja,
bei dir.
safe.
Jedenfalls wird Sylvia, nachdem ihr eingeredet wird, sie sei schwanger, von Gertrude als Strafe auch noch in den Schritt getreten. Und die tatsächlich schwangere Paula schlägt sie zu Boden und sagt ihr, sie würde jetzt eh nicht mehr in einen Stuhl passen. Paula erzählt daraufhin außerdem herum, dass Sylvia, um sich an den Schwestern Paula und Stephanie zu rächen, in der Schule herumerzählen würde, sie und Stephanie seien Prostituierte. Von Gertrude gibt es darauf wieder Paddelschläge und als Stephanies 15-jähriger Freund Coy Hubbard von den Gerüchten erfährt, verprügelt er Sylvia. Coy Hubbard, ein geübter Judoka, übt später außerdem des Öfteren sein Judo an Sylvia und benutzt sie als Dummy, schleudert sie an Wände, auf den Boden. Stephanie glaubt ihrer Schwester zunächst, wird aber in den nächsten Wochen, und das muss man ihr wirklich hoch anrechnen, öfter Partei für Sylvia ergreifen und ihrer Schwester und ihrer Mutter auch Dinge aus der Hand reißen, mit denen diese Sylvia geschlagen hat. Jenny wird später vor Gericht versichern, dass Sylvia derartige Gerüchte nie verbreitet hätte. Das sei ausgedacht von Paula gewesen. Paula macht es sich nun über die Zeit zur Angewohnheit, Dinge an Sylvias Kopf zu zerschlagen. Teller, Flaschen oder dergleichen. Es kommt auch immer häufiger zu Vorfällen, bei denen Sylvia von mehreren Leuten misshandelt und zusammengeschlagen wird. Sowohl von den Baniszewskis, als auch von befreundeten Jugendlichen und Nachbarskindern. Insgesamt werden knapp ein Dutzend Kinder aus der Nachbarschaft in diese Prügelorgien involviert. Oder sehen diese zumindest mit an. Ihren Eltern berichten die Kinder aber vermutlich nichts von den Vorkommnissen im Hause Baniszewski. Auch Jenny wird dabei jetzt immer wieder aufgefordert, ihre Schwester ebenfalls zu schlagen. Verweigert das aber so lange, bis sie von Gertrude einmal mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen und erneut aufgefordert wird, mitzumachen. Danach beteiligt sich auch Jenny an den Quälereien. Sie behauptet aber später, nur ihre linke Hand benutzt zu haben, um Sylvia nicht wirklich zu schaden, da sie Rechtshänderin sei.
Ja, und Jenny kann man da keinen Vorwurf machen. Tatsächlich, ne, das ist ein 15-jähriges Mädchen in einer absoluten Extremsituation, die halt auch weiß, wenn sie nicht in irgendeiner Art und Weise partizipiert, dann wird sie auch zum Opfer werden. Und die sieht halt, was ihre Schwester erleidet und die möchte das natürlich nicht in der Form erleiden. Ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so meine Hauptwut in dieser Geschichte konzentriert sich eigentlich auch immer auf Paula tatsächlich. Gertrude, also dazu kommen wir später noch, warum ich eher Paulas Rolle kritisch sehe. Vielleicht sagst du noch was dazu und ich will dir nichts vorwegnehmen. Aber es ist einfach generell, ja, es macht mich fassungslos und Daniel ahnt jetzt vielleicht auch, wo du gerade erzählt hast, dass auch Nachbarn und Freunde involviert waren, zu welchem Fall ich hier Parallelen ziehe tatsächlich.
Ja, das ist ja eindeutig. Junko Furuta. Ich habe eben schon Steffen gefragt, ob der Fall schlimmer sei als Junko Furuta und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Hauptschuld bei Paula sehe. Sie ist ein für mich empathieloses Mädchen, noch nicht mal ausgewachsen, sie ist ja nicht erwachsen, die möglicherweise auch nur das transferiert, was sie selbst erlitten hat. Sodass ich nach wie vor der Meinung bin, dass die Hauptschuld, wenn dann, bei den Erziehungsberechtigten liegen kann. Wir wissen nicht, was sie selbst erfahren musste in der Vergangenheit und inwiefern das eigentlich nur ein Spiegel dessen war.
Ja, also warum ich Paula immer so ein bisschen kritischer sehe als Gertrude, ist tatsächlich, weil es viele Hinweise darauf gibt, dass Gertrude unter diversen psychischen Baustellen gelitten hat und man da vielleicht die Frage stellen muss, inwieweit die überhaupt Herrin ihrer Sinne war und inwieweit ihr Handeln überhaupt als das einer klar denkenden Person zu bewerten ist. Jetzt weiß man natürlich nichts über Paulas Geisteszustand, der könnte natürlich über diese familiären Bindungen und ihre Erziehung auch irgendwie angeschlagen gewesen sein, aber das ist so ein Punkt, der mir immer wieder im Kopf rumgeistert. Und
also ich glaube, dass Paulas Verhalten das Produkt ihrer Sozialisation ist. Und wenn es so sein sollte, dass ihre Mutter schon immer psychisch krank gewesen ist und von mir aus trifft sie auch keine Schuld für das, was sie ihren eigenen Kindern möglicherweise angetan hat. Aber dann hätten die Kinder schon vorher aus der Familie rauskommen müssen. Und wie mir scheint, ist da einfach eine Situation entstanden, in der es keine Kontrolle gibt, sondern nur noch Vergeltung. Vergeltung für alles, was in der Gesellschaft falsch läuft und Vergeltung für vielleicht die auch den niedrigen Sozialstatus, den die Familie hatte und alles drum und dran.
Man muss dazu sagen,
die Frage,
Entschuldige,
ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ist immer so ein bisschen der Fluch bei diesen Online-Gesprächen. Man hat so einen leichten Delay.
Das stimmt.
Ja, die Frage ist natürlich, das kann ich halt auch nicht sagen, wieso die soziale Kontrolle und das soziale Netz in den USA der 60er Jahre war. Ob es da sowas gab wie ein Jugendamt, an das man sich hätte wenden können. Ja, keine Ahnung, was für Instanzen da hätten einschreiten können. Aber ja, natürlich hätten diese Kinder da alle nicht mehr sein dürfen. Ich wollte kurz noch eine Frage beantworten, die du eben in den Raum gestellt hast. Du hast Steffen gefragt, ob der Fall schlimmer ist als Junko Furuta. Und ich sage für mich ganz klar ja, weil eben diese Grundgeschichte, dieses Grundgerüst, auf dem das Ganze basiert, eben nicht ist, dass da eine Person von einer Räuberbande entführt und missbraucht wurde, von Menschen, von denen nichts Gutes zu erwarten ist, sondern dass jemand hoffentlich in bestem Wissen und Gewissen von seinem Vater in Obhut gegeben wurde und dann in diesem vermeintlichen Vertrauensverhältnis so missbraucht wurde. Das ist für mich nochmal ein deutlich schlimmeres Setting als, ja, als diese Entführungssituation durch irgendwelche kleinen kriminellen Arschgesichter.
Ja, das stimmt.
Was ich noch einwerfen wollte, du hattest gerade gesagt, du weißt nicht, was es für ein Sicherheitsnetz womöglich in den USA zum damaligen Zeitpunkt gegeben haben könnte. Da kann ich jetzt auch keine weitreichenden Informationen zu liefern, aber wir wissen alle, America, Land of the Free, da wird ja niemand überwacht oder irgendwelche Situationen, Umstände mal kontrolliert. Und wie du schon gesagt hast, Gertrude hatte mit wohl wahrscheinlich, man kann es nicht genau sagen, aber wohl mit einigen psychischen Problemen zu kämpfen. Dazu kommt, wie ich eingangs erwähnt hatte, sie wurde eben von all ihren Partnern geschlagen, misshandelt. Sie war zum Zeitpunkt 39 Jahre alt, 13 Schwangerschaften hinter sich. Sie hatte 6 Fehlgeburten oder eben Kinder, die es nicht geschafft haben. Das sind Umstände, die können einen Menschen brechen. Und dass diese Frau ganz offensichtlich nicht dazu geeignet und in der Lage war, überhaupt irgendein Kind großzuziehen, sollte offensichtlich sein.
Plus die prekären Verhältnisse, in denen natürlich auch sie gelebt hat, ne? Und ich weiß nicht, wie valide das ist, aber wenn man manchmal so querliest, dann erscheinen da Diagnosen ihre Person betreffend wie bipolare Störung und auch Schizophrenie. Und das sind natürlich Sachen, die nicht diagnostiziert und untherapiert auch schon durchaus einen Charakter verändern. Ne?
Dazu passt auch, dass Sylvia zwischen all diesen Quälereien und Foltereien ganz kurioserweise eben auch immer wieder zwischendurch, ich will nicht sagen bemuttert wird, aber sie wird eben zwischendurch, wird ihr immer wieder so ein Silberstreif am Horizont gezeigt. Da gibt es an einem Abend mal ein frisches Sandwich oder ihr wird ein Donut und Milch gegeben, nur um sie eine halbe Stunde später eben wieder zu schlagen.
Das könnte bipolar sein, natürlich. Das könnte aber auch eine ganz besondere Form der Grausamkeit sein. Ne? Einfach der Person was Gutes tun, Zuckerbrot und Peitsche und dann doch wieder die Hoffnung zerschlagen und dann doch wieder quälen. Ne? Das, was man gerade noch an Trost gespendet hat, wieder wegnehmen und der Person auch vermitteln, auch die guten Zeiten kann ich dir nehmen, wann ich möchte. Das ist ja eine ganz besondere Form der Folter, die super grausam ist. Ne?
Sadismus in Reinform.
Auf jeden Fall. Und auch, einfach zu vermitteln, alles, deine guten und deine schlechten Seiten habe ich in der Hand. Ich bestimme, wann es dir wie geht. Ne? Mhm. Also du hast keine Macht, du hast keine Kontrolle.
Ganz genau. Geht sie denn zu diesem Zeitpunkt noch zur Schule?
Ja, das kommt jetzt als nächstes tatsächlich.
Okay, weil ich frage mich die ganze Zeit, wie es sein kann, dass sowas nicht auffällt, wie es sein kann, dass sie sich nicht an Lehrer wendet oder einfach sagt, ich hau von hier ab. Da bei Junko Furuta war es ja was anderes. Sie wurde festgehalten. Sie kam da nicht raus. Sie hat aber die Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Zumindest hat sie eben dieses Haus, diese Wohnung immer wieder verlassen können, um zur Schule zu gehen.
Ja, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, also im August und September, wird Sylvia zwar schon übel misshandelt, ja, aber vieles kann noch versteckt werden, sagen wir mal so. Also ein blaues Auge fällt natürlich auf, auch eine geschwollene Lippe fällt auf, aber die kann sich ein Kind eben auch bei einer Rauferei mal zugezogen haben. Ich denke, das muss nicht zwingend auffällig sein. Viele der anderen Quälereien und Folterungen sind eben unter der Kleidung einfach zu verstecken gewesen. Und
aber warum, das ist das, was ich meine, warum wurde es versteckt? Also ich denke, sie wird doch auch den Wunsch gehabt haben, da rauszukommen. Und dann hätte sie es doch jetzt offenlegen können. Sie hätte sich versuchen können, Vertrauenspersonen zu suchen.
Ja, so. Aber ich vermute, sie hat sich eben völlig, ausgeliefert gefühlt gegenüber Gertrude und wahrscheinlich auch dafür geschämt, dass sie eben all diese schlimmen Sachen über sich ergehen lassen musste. Ich meine, es kostet immer Überwindung, wenn man erniedrigt wird, wenn man wirklich gequält wird, sich dann zu öffnen und jemanden von diesen Quälereien, dass man jemanden quasi so hoffnungslos ausgeliefert ist.
Absolut, absolut. Das glaube ich auch. Ich meine nur, was mein Punkt ist im Prinzip, und ich weiß ja nicht genau, bis wann sie da jetzt irgendwie, oder ob sie irgendwann festgehalten wurde, ob sie irgendwann nicht mehr den freien Zugang hatte. Ich denke mir nur, dass irgendwann ein Maß erreicht ist, wo es vielleicht lebensbedrohlich wird, wo so ein natürlicher Schutzinstinkt, so ein Mechanismus eigentlich greifen sollte, um dann zu sagen, jetzt ist mein Überlebenswille größer als meine Scham. Und das ist der Punkt, den ich meine.
Ich glaube, wir dürfen einen Aspekt nicht vergessen. Ich glaube nicht, dass sie gedacht hat, dass es um ihr Leben geht tatsächlich. Ich dachte, sie hat gedacht, das ist jetzt einfach eine ganz, ganz schlimme Sache. Ich werde gezüchtigt, ich muss körperliche Züchtigung erleiden. Aber ich glaube, sie hat nicht mit dem Ernst der Situation gerechnet oder mit dem Klimax gerechnet. Dann musste sie damit rechnen, wenn sie in der Schule sich irgendwem anvertraut, dass das ganz schnell an die Banischewskis geraten wird, weil eben auch teilweise ihre Peiniger auf der gleichen Schule waren. Und dann musste sie damit rechnen, dass sie nicht geglaubt wird. Und im Zweifelsfall auch damit, dass wenn sie einen Vorstoß macht, der ins Nichts führt, dass die Bestrafung eben ungleich schwerer ausfallen wird.
Genau.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich auch.
Ja, sie hat hier so ein bisschen abgewogen und hat dann wahrscheinlich entschieden, dass es besser ist, das zu erdulden, als die mögliche Konsequenz zu tragen.
Sorry, was vielleicht noch hinzukommt oder eine Alternative darstellt, ist die Theorie, die ich vorhin hatte, dass sie vielleicht auch einfach nicht wusste, was normal ist.
Genau.
Weil sie selbst aus einer Familie mit, sagen wir mal, sehr besonderen Rahmenbedingungen kam und daher vielleicht einfach gedacht hat, okay, das muss so sein, es geht vielleicht allen so.
Genau, da sehe ich nämlich auch noch zwei Punkte. Zum einen war es ja eben auch so, dass der Vater seine Kinder mitunter mit dem Gürtel geschlagen hat. Also sie eine gewisse Art körperliche Züchtigung kannte sie, auch von sich aus zu Hause. Und zum anderen glaube ich, dass Sylvia eben immer im Hinterkopf hatte, ich bin hier nur auf Zeit. Sie wusste ja, Ende November holen mich meine Eltern wieder ab, dann habe ich es hinter mir. Und ich glaube, das war ihr Silberstreif, an den sie sich immer geklammert hat, weil sie halt wusste, ich bin hier nicht für immer. Und wie Fabian gerade gesagt hat, sie wird nicht damit gerechnet haben, dass es tödlich für sie enden könnte. Das wird ihr später bewusst, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war ihr das nicht absehbar.
Ja, ist nochmal ein guter Punkt, auf jeden Fall. Ja.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Sylvia eben von der Schule genommen wird, von Gertrude. Das passiert Anfang Oktober, weil Sylvia mit einem Gymnastikanzug von der Schule kommt. Sylvia hatte nämlich keinen eigenen, den sie für den Sportunterricht gebraucht hat und bekam von Gertrude auch kein Geld, um sich einen zu kaufen. Als Sylvia dann aber mit einem solchen Anzug im Gepäck von der Schule kommt, behauptet sie, diesen angeblich gefunden zu haben und wird von Gertrude mit dem Vorwurf konfrontiert, sie habe diesen doch gestohlen. Sylvia ist verärgert über diesen Vorwurf und gesteht daraufhin den Diebstahl, wofür sie von Gertrude geohrfeigt, getreten und mit dem Polizeigürtel ihres Ex-Mannes geschlagen wird. Später am selben Tag denkt Gertrude über die Strafe aber nochmal nach und empfindet diese als nicht angemessen genug. Sie geht daraufhin erneut zu Sylvia und verbrennt ihre diebischen Finger mit einem Streichholz, um sie daraufhin erneut mit dem Gürtel zu schlagen. Der Vater eines Kindes aus der Nachbarschaft meldet kurz darauf der Schule, dass ein Mädchen mit offenen Wunden am ganzen Körper bei den Banischewskis leben würde. Und da Sylvia ein paar Tage nicht in der Schule war, schickt die Schule daraufhin jemanden vorbei, um nach Sylvia zu schauen. Gertrude behauptet jetzt jedoch, dass Sylvia weggelaufen sei und sie nicht wisse, wo sie sich aufhalte. Die Wunden seien auf ihre schlechte Körperhygiene zurückzuführen, was die Mitarbeiterin zur Kenntnis nimmt, die Banischewskis wieder verlässt, und danach unternimmt die Schule keine weiteren Schritte. Ja. Ihre Schwester, ja,
das ist,
Diana.
Das ist unglaublich, das ist absolut unglaublich. Auch hier wieder eine Parallele zum Fall Junko Furuta. Ne? Da gab es auch ein Elternpaar von einem der Jungs, die daran beteiligt waren, die auch das zur Anzeige gebracht haben, dass sie gehört haben, ja, genau, dass da ein Mädchen gefangen gehalten und missbraucht wird. Und auch daraufhin hat es ja keinen Effekt gegeben. Also die Parallelen sind, auch wenn der Kern des Falles anders ist, derart schlagend, dass es fast schon schmerzhaft ist. Und es ist ja auch grauenhaft, dass die Schule sich damit mit den Aussagen der Mutter zufrieden gibt, wo man ja eigentlich davon ausgehen kann, dass die eventuell Verantwortung trägt für eben diese Verletzungen. Das ist
zumal diese prekären Lebenssituationen und dieser schlechte Gesundheitszustand der Mutter ja auch wirklich ins Auge gefallen sein müssen.
Ja.
Also ich glaube, das gebietet schon der normale Menschenverstand dann zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, das sind zu viele Kinder für zu wenig Raum, zu wenig Betten, auf die Löffel achtet keiner, aber das kann man sich ja schon fast denken, dass es dahingehend noch weitergeht. Also ich weiß auch nicht, diese Form der Misshandlung macht mich so wütend, ich kann das gar nicht oft genug wiederholen.
Ich weiß nicht, Daniel, hast du die Tage gesehen bei Instagram, dieses Bild, das ich als Teaser gepostet habe für diesen Fall?
Oh, ja, ich glaube ja, aber ich habe es ja nicht mehr vor Augen.
Da haben dann einige Leute so scherzhaft gefragt, ob ich ein Bild aus unserer alten WG gepostet habe.
Ja, natürlich, doch.
Aufruf an dieser Stelle für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns nicht bei Instagram folgen, tut das. Das lohnt sich. Ihr könnt mit uns in Kontakt treten und ihr könnt eben nicht nur die Postings zu den Fällen verfolgen, ihr könnt auch diese Teaser aufschnappen. Auf jeden Fall zeigt dieses Bild, das ich gepostet habe, ein Schwarz-Weiß-Foto eines Raumes, der komplett leer ist. Man erkennt allerdings einen relativ starken Verschmutzungszustand. Also es gibt keine Möbel, aber es liegt Unrat herum. Und in der Ecke, in der Zimmerecke, liegt einfach eine Matratze, von der man auch vermuten kann, dass sie nicht sonderlich sauber und hygienisch ist. Und das ist tatsächlich das Zimmer, die Matratze, der Bereich, in dem Sylvia gelebt hat. Also hätte dieser Angestellte der Schule sich zumindest die Mühe gemacht, auf die Aussage hin, Sylvia ist weggelaufen, einfach mal zu fragen, kann ich denn ihr zumindest ihr Zimmer sehen? Dann, spätestens dann wäre ihm klar geworden, dass da vieles nicht mit richtigen Dingen zugeht.
Also ich fühle mich jetzt unglaublich schlecht, denn ich habe das Bild gesehen. Ich habe es mir nicht so genau angesehen. Jedenfalls auf die Frage hin, ob das irgendwie ein WG-Foto von uns war, habe ich dir scherzeshalber geschrieben, ja, zum Zeitpunkt des Einzugs vielleicht, weil ja, zum Zeitpunkt des Einzugs war es in meinem Zimmer genau so, dass ich nur eine Matratze am Anfang hatte, bis ich mit den ganzen Möbeln rüberkam. Es hat eine Woche gedauert oder so, keine Ahnung. Und daran habe ich mich erinnert. Jetzt rückblickend betrachtet, würde ich meinem früheren Ich, als ich das gedacht habe oder kurz belächelt habe, gerne mal den Mund verbieten, denn ich finde, also wenn man das jetzt hier alles weiß, ist es in keinster Weise gerechtfertigt, hier irgendwie einen Witz anzubringen.
Es bleibt vor allen Dingen nicht nur bei diesem einen Gesendeten von der Schule, sondern unter anderem auch der Reverend der Kirche der Baniszewskis ist zu Besuch zweimal. Ihm fällt auch auf, dass Sylvia eben nicht gut aussieht und eben die ein oder andere klar ersichtliche Wunde hat. Aber auch er lässt sich eben von Gertrud, weil er auch ein recht gutes Verhältnis zu Gertrud hat, bequatschen. Und letzten Endes sogar davon überzeugen, dass Sylvia wohl wirklich Mist gebaut haben muss, wenn Gertrud zu solchen Mitteln greift. Also es gab durchaus Personen, die hätten eingreifen können, aber es eben nicht gemacht haben. Sylvias und Jennys Schwester Diana findet nun aber heraus, wo sich ihre Schwestern aufhalten und möchte einen regelmäßigen Kontakt aufbauen, der ihr von Gertrud aber verweigert wird. Angeblich habe sie von den Eltern die Erlaubnis, ihr den Zugang zu den Schwestern zu verweigern. 2 Wochen später trifft Diana zufällig Jenny in der Nähe des Hauses, die aber nichts mehr sagt, weil sie sonst in Schwierigkeiten komme und panisch die Flucht ergreift. Wenn es um die weitere Folter von Sylvia geht, spielt Feuer eine große Rolle. Gertruds Ex-Freund und Vater ihres jüngsten Kindes, Dennis Wright, war anfangs noch unregelmäßig vor Ort und drückte Sylvia eine Zigarette am Hals aus. Auch die Baniszewski-Geschwister und Gertrud selbst fingen danach an, Zigaretten auf Sylvias Körper auszudrücken oder sie mit Streichhölzern zu verbrennen. Als Gertrud eines Tages erfährt, dass Sylvia zu Beginn ihres Aufenthaltes bei den Baniszewskis etwas Geld zur Verfügung hatte und vermutet, dass Sylvia das Geld entweder gestohlen hatte oder sich prostituierte, statt, wie sie behauptete, leere Pfandflaschen abzugeben, zwingt sie Sylvia, sich von mehreren im Haus befindlichen Kindern auszuziehen und sich, nachdem sie komplett nackt war, eine Softdrinkflasche in ihre Vagina einzuführen. Als mögliche Folge dieser Misshandlung oder auch der diversen Schläge und Tritte in Bauch und Weichteile nässt Sylvia im Oktober ihr Bett und wird fortan in den Keller verbannt. Außerdem wird ihr die Toilettennutzung untersagt.
Ja, es wird ganz kurz, es wird immer wieder spekuliert, dass dieses Bettnässen damit zu tun hat, dass durch diese Penetration mit der Flasche vielleicht irgendwas verletzt wurde und sie einfach das nicht mehr halten konnte. Es kann natürlich auch sein, Bettnässen kann ja auch infolge von Traumata entstehen, ne? Vielleicht hat das auch eine kombinierte Wirkung gehabt, das weiß man nicht oder weiß ich nicht. Ich möchte an dieser Stelle nochmal hervorheben, dass ich es bemerkenswert finde, dass auch diese Strafe und diese Zuspitzung der Strafe auch wieder diese sexuelle Komponente hat, obwohl das ja irgendwas war. Man wollte sie für vermeintliche Sexualität bestrafen. Also man hatte da diesen moralischen Anspruch. Gertrud Baniszewski war ja auch irgendwie kirchengemeindlich gut integriert, ne? Aber trotzdem hat dann auch die Strafe diese sexuelle Komponente. Also das, was man vermeintlich ablehnt, wird dann da zum strafenden Element. Das verrät ja auch so eine Ambivalenz und auch so eine Verdorbenheit der handelnden Personen, die total abartig ist, ne?
Absolut.
Das ist richtig. Ich habe dennoch das Gefühl, dass immer, wenn man irgendwie wenn es um das Thema Folter oder Misshandlung geht. Parallel muss ich auch die ganze Zeit an Guantanamo denken. Dieser Entzug der Privatsphäre und der Intimität immer ein großer Faktor der Folter ist. Und das finde ich halt, das finde ich so grausam.
Es ist ja auch der ultimative Kontrollverlust und auch die ultimative Erniedrigung, ja, dass du auch über dein, also Sexualität ist ja etwas sehr, sehr Privates. Wir entscheiden selber, mit wem wir das teilen möchten und wen wir an uns heranlassen oder im Falle einer Frau in diesem Fall, wen wir in uns hineinlassen eventuell, ne? Und da wird diese Entscheidung eben von außen getroffen, auf Zwang und dann auch noch mit einem Gegenstand, ne? Also quasi eine der intimsten Entscheidungen, die ein Mensch treffen kann, wird gestohlen.
Mit einem man wird beraubt. Ja, das ist so.
Genau. Und wie du eben gerade schon gesagt hast, also ob die einsetzende Inkontinenz irgendwie physisch kausal mit den Misshandlungen zusammenhängt, kann auch bei der späteren Obduktion nicht final festgestellt werden. Es könnte sich eben, wie du gesagt hast, auch um eine psychosomatische Reaktion aus Angst vor weiteren Misshandlungen oder dergleichen handeln. Ja, weil Sylvia sich ja nun aus Sicht von Gertrude selbst beschmutzt, wird sie zum Reinigen gefesselt und in die mit brühend heißem Wasser befüllte Badewanne der Baniszewskis gelegt und gewaschen. Des Öfteren reibt Paula ihr anschließend Salz in die Brandwunden. Von jetzt an wird Sylvia über längere Zeiträume nackt im Keller untergebracht und wird mehr und mehr zu einer Art Folterspielzeug für die Baniszewskis und Kinder aus der Nachbarschaft, die sie nun immer öfter schlagen, treten, die Treppe herunterstoßen und dergleichen.
Was sind das für Menschen? Ich kriege es nicht in den Kopf rein. Ich verstehe es nicht. Wie geht das? Wie kann man dann noch zulangen, wenn jemand schon am Boden ist und komplett zerstört?
Das ist diese Machtdynamik.
Ja, und Gruppendynamik, ne?
Ja, und auch diese Machtdynamik, ne? Ich meine, gib Menschen Macht und das korrumpiert viele Menschen. Das, keine Ahnung, das Milgram-Experiment beispielsweise, eins der bekanntesten psychologischen, psychosozialen Experimente der Welt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Steffen, offensichtlich, Daniel, du hast das bestimmt auch schon mal gehört. Da wurde Menschen.
Ich frage mich, ja, erzähl, vielleicht.
Da wurden Menschen in einen Raum gesetzt und ihnen wurde suggeriert, dass im Nachbarraum Leute sitzen, die an Elektroden angeschlossen sind und wenn die bestimmte Fehler machen, Fragen falsch beantworten, dann sollten diese Menschen ihnen Stromschläge geben zur Strafe. Und zwar immer eskalierend, von leicht bis zu sehr schwer. Natürlich saß im Nachbarraum niemand, der an irgendwelche Elektroden angeschlossen war. Aber es gab immer eine Reaktion auf diese Stromschocks. Die Leute haben sich am Anfang beschwert, haben gesagt, ey, was machen Sie da? Warum? Was ist das? Was soll das? Ne? Und irgendwann wurde nur noch geschrien und irgendwann wurde nur noch gewinselt und gejammert. Also es wurde suggeriert, dass jemand da wirklich
verendet,
nah an der Bewusstlosigkeit ist, am Ende ist. Ja? Und trotzdem haben die meisten Kontestanten immer weiter bestraft, eben in diesem Gefühl Macht zu haben und in diesem Gefühl, ich mache hier was Richtiges für die Wissenschaft. Ne? Und es gibt nicht nur dieses Milgram-Experiment, es gibt unzählige psychosoziale Dokumentationen darüber, was Macht mit Menschen macht und was auch diese Gruppendynamiken mit Menschen macht. Massaker von My Lai im Vietnamkrieg, eine super, auch so eine Sache, wo einfach Gruppendynamik unglaublich ausgeartet ist, wo Soldaten, amerikanische Soldaten ein Dorf gefunden haben mit alten Menschen, mit Frauen, Kindern, verletzten Menschen und unfassbare Dinge mit diesen Leuten getan haben in Gruppendynamik. Und das darf man nicht unterschätzen. Diese Dynamik des Bösen, diese Spirale des Bösen, wenn man das vorgelebt bekommt und vielleicht auch von anderen das Gefühl vermittelt bekommt, das ist gut, was wir machen, das ist positiv, was wir machen, du darfst das tun. Es gibt keine Konsequenz für das, was wir hier tun. Entschuldige den Exkurs bitte.
Alles in Ordnung.
Nein, alles gut. Also ich muss auch gleich an diesen Film Das Experiment denken, der ja auch auf wahrer Begebenheit beruht und bei dem genau dieser gleiche Gruppenmechanismus letztendlich auch hergestellt wurde, der zur absoluten Ausnutzung der Macht und Grausamkeit geführt hat. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, man kommt nicht drum herum, um jetzt dieser Zeit auch irgendwie an die Kriegsverbrechen in der Ukraine zu denken, wo im Prinzip wo genau ähnliche Mechanismen greifen offensichtlich und die grausamsten Dinge geschehen.
Und auch da wieder, wir hatten mal darüber gesprochen, über schlimme Dinge, die im Krieg passieren, ich glaube sogar im Kontext von Butscha.
Ja, haben wir.
Und ich hatte damals gesagt, ein zentrales Element von diesen ganzen Gräueltaten in diversen Kriegen ist immer Propaganda und Entmenschlichung des Gegners. Und das wird hier auch eine große Rolle gespielt haben. Propaganda im Sinne von, das ist okay, was wir tun, und Sylvia ist selber schuld, Sylvia ist das Böse, also ist die Böse in dieser Konstellation, ja. Die hat sich vollgepinkelt, die hat sich beschmutzt, wir müssen die bestrafen für ihr Fehlverhalten. Und Entmenschlichung im Sinne von, ja, sie hat halt einen Fehler gemacht, sie ist irgendwie unrein, wir sind hier die moralisch Überlegenen, ne? Also das sind immer die gleichen Mechanismen, die greifen, nur die Ebene ist anders.
Dass die Familie als solche sich in so einen Wahn begeben hat, kann ich nachvollziehen, auf Basis dieser Theorie. Was mich aber so stark verwundert und auch erschreckt, ist die Tatsache, dass immer wieder irgendwie Nachbarn und Freunde der Familie dazu kamen. Die haben, also wovon haben die sich anstecken lassen? Die gehörten nicht zu dieser Gruppe originär, sondern waren eher Touristen und waren trotzdem bereit, Gewalt auszuüben. Und das erschreckt mich extrem.
Weil ihnen in Aussicht gestellt wurde, dunkle Fantasien auszuleben, Macht auszuüben und keine Konsequenz tragen zu müssen.
Und das insbesondere bei Kindern.
Genau, und das ist das, worüber wir schon mal gesprochen haben, über die Frage der Moral nach Nietzsche. Ein moralischer Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er, wenn er in Versuchung kommt, immer noch moralisch ist. Und das ist eben selten. Und hier werden Menschen in Versuchung geführt. Leb deine dunkelsten Fantasien aus. Es gibt vermutlich keine Konsequenz. Und jetzt zeigt sich, bist du moralisch oder nicht? Nein, diese Leute sind nicht moralisch, die leben ihre dunklen Fantasien aus.
Tja, einige der Nachbarskinder zahlen sogar eine Art Eintrittsgeld von 5 Cent, um Sylvia zu sehen. Und ein Mädchen aus der Nachbarschaft namens Anna Sisko berichtet später vor Gericht, dass sie Sylvia eigentlich sogar ganz sympathisch fand, aber von Gertrude geradezu rekrutiert wurde, indem Gertie behauptete, Sylvia würde herumerzählen, dass ihre Mutter für $5 mit anderen Männern ins Bett ginge.
Wem soll sie noch was erzählen, wenn sie da gefangen ist? Also einfach mal bitte ein bisschen Logik walten lassen.
An Nahrung wird dem völlig unterernährten Mädchen neben trockenen Crackern auch einmal Suppe angeboten, die sie mit ihren Fingern essen soll. Als sie das einigermaßen hinbekommt, wird ihr der Teller weggezogen. Zu einer anderen Gelegenheit soll Sylvia die Cracker sogar abgelehnt und gesagt haben, dass der Hund sie essen solle, weil der hungriger sei als sie. Und dann kommen wir langsam zum eskalierenden Höhepunkt. Am 22. Oktober darf Sylvia unter der Prämisse, nicht wieder ins Bett zu machen, oben schlafen. Sie wird allerdings ans Bett gefesselt, weil sie nicht ins Badezimmer gehen darf, bevor sie nicht gelernt habe, nicht ins Bett zu machen. Und am nächsten Morgen stellt Gertrude wenig überraschend fest, dass Sylvia ins Bett gemacht hat. Und zur Strafe muss sich Sylvia vor den Kindern eine gläserne Colaflasche in ihre Vagina einführen. Danach wird sie wieder in den Keller geschickt, doch schon kurz darauf wird sie von Gertrude wieder in die Küche gerufen, wo sie sich ausziehen soll. Gertrude sagt ihr daraufhin, dass sie jetzt dafür, dass Sylvia ihre Töchter gebrandmarkt habe, selbst gebrandmarkt werde. Und beginnt ihr mit einer glühenden Nadel die Worte "I'm a prostitute and proud of it" in den Bauch zu ritzen. Gertrude ist aber zu schwach und schlapp, den Satz selbst einzubrennen und bricht schon beim zweiten Buchstaben ab. Sie beauftragt den anwesenden Ricky Hobbs, einen Jungen aus der Nachbarschaft, das Ganze zu Ende zu bringen und den Satz zu Ende zu schreiben. Außerdem wird versucht, ihr mit zwei Halbkreisen ein S auf die Brust zu brennen. Der zweite Halbkreis wird allerdings verkehrt herumgesetzt, wodurch eine 3 auf ihrer Brust entsteht.
Ganz kurz nochmal rekapitulieren, für die vielleicht, die das jetzt so nicht mitbekommen haben. Ihr wird quasi auf den Bauch geschrieben, ich bin eine Prostituierte und stolz darauf. Also dieses Mädchen ist jetzt auch gebrandmarkt für den Rest ihres Lebens. Und auch hier wieder diese bereits angesprochene strafend sexuelle Komponente, die ich wirklich bemerkenswert finde. Ne? Und ja, und ansonsten natürlich Brandmarken, Kennzeichen, das hat sowas von, ja, von Vieh. Ne? Also Vieh wird so gekennzeichnet, das ist auch wieder unfassbar erniedrigend.
Kriegen wir es produktionstechnisch hin, eine Triggerwarnung am Anfang noch einzufügen?
Ich denke schon, ja. Ich kann das mal versuchen zumindest. Ich will ganz kurz sagen...
Das wäre super.
Ich will ganz kurz sagen, dass das ist natürlich auch viele... Es gibt zu diesem Fall natürlich auch einiges an Bildmaterial. Es gibt auch ein Foto von dieser Inschrift auf dem Unterbauch von Sylvia Likens. Ich werde das bei Instagram selbstverständlich nicht teilen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin kein zart beseiteter Mensch. Ich habe gerade auch durch den Umgang mit True Crime viele Dinge gesehen, die nicht cool sind. Aber das ist einer der traurigsten und bewegendsten Anblicke, die ich jemals gesehen habe. Also es hat mir wirklich, das bricht mir wirklich das Herz. Ich bin auch kein hardcore-emotionaler Mensch, ne? Aber weil man einfach weiß, welche Geschichte dahinter steckt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Ich kann nicht in Worte fassen, wie wütend mich das macht. Also die Gedanken, die ich mir bezüglich dieser Täter mache, die möchte ich hier nicht verbalisieren.
Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe gar keine Gewaltgedanken den Tätern gegenüber. Ich bin einfach nur sprachlos und wüsste nicht, was man mit diesen Menschen machen sollte. Also ich finde das so schlimm, dass ich mir denke, also da hilft noch nicht mal irgendwie, also ich wollte sie nicht bestrafen wollen, ich würde sie so gerne zur Vernunft bringen und dann wegsperren oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber weißt du, wie ich meine? Also ich habe da jetzt in keinster Form jetzt, wo ich mir denke, so irgendwie Auge um Auge, Zahn um Zahn oder so, sondern ich denke mir halt einfach, es darf doch nicht wahr sein. Leute, was ist los mit euch? Versteht ihr nicht, was ihr da angerichtet habt?
Ja, du bist ein besserer Mensch als ich. Ne? Ich denke natürlich auch, ich würde die Leute gerne zur Vernunft bringen. Ich würde ihnen gerne deutlich machen, was sie da tun und vielleicht auch herausfinden, welcher innere eigene Schmerz sie dazu geführt hat, das zu tun, jetzt im Sinne von Paula Berniszewski. Ich glaube nicht, dass alle, die daran beteiligt waren, in irgendeiner Art und Weise mal Opfer waren, sondern dass viele einfach berauscht von dieser Macht waren. Ja,
das mag sein, aber viel wichtiger als die Bestrafung dieser Leute ist mir an dieser Stelle die Prävention, dass sowas nicht nochmal passiert. Und zwar an keinster Stelle, da ist man nochmal dabei. Also wenn irgendwem irgendwas in dieser Art auffällt, dann muss man Hilfe holen. Da muss man gucken, dass nicht weitere Opfer produziert werden. Das ist so wichtig.
100%. Kann man nichts ergänzen, auf jeden Fall, ja.
Und ich muss dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Anhänger von Resozialisierung. Ich sehe das in fast allen, wirklich fast allen Fällen immer als die zu bevorzugende Strafe, wenn man es so nennen will. Beziehungsweise ist es ja keine Strafe, sondern der zu erwünschende finale Ausgang, den man mit Straftätern vielleicht wieder erreichen kann. Aber ich glaube, hier ist das nicht machbar, weil dieser Mensch einfach dermaßen viel Schuld auf sich selbst geladen hat und selber ja auch so ein schwieriges Leben durchlitten hat, dass ich glaube, dass das, wenn diese Person irgendwann zu dem Zeitpunkt irgendwie in die Lage versetzt worden wäre, dass sie wirklich bewusst rekapitulieren kann, was sie da angerichtet hat, hätte sie, glaube ich, sie wäre daran völlig zerbrochen. Also da hätte keine Resozialisierung mehr stattfinden können.
Ich glaube, du hast recht, ich glaube, hier muss man diversifizieren, denn das Ding ist, dass offensichtlich ein Großteil der Familie selbst sehr viel Leid erlebt hat im Leben, sodass, also jetzt gerade bei Gertie, man sagen muss, hier hilft vielleicht auch keine Resozialisierung mehr, denn wohin kann es noch gehen? Also wie kann es wieder bergauf gehen, genau, irgendwann in ihrem Leben? Man weiß es nicht, obwohl sie ja noch mit ihren 39 Jahren gar nicht alt war oder so. Ne? Also sie hätte theoretisch vom Alter her noch die Möglichkeit gehabt, dass es irgendwann nochmal, dass sie ein zweites Leben, eine zweite Chance sowas bekommt. Ich denke mir aber hier, diese vielen Mittäter, die kleinen, die Freunde der Familie, die Kinder, die quasi zur Folter rekrutiert wurden, die Freunde, meine ich, der Familie, aber auch die eigenen Kinder, das sind die, wo ich meine, die brauchen alle eine Therapie, die müssen alle irgendwie, also viele von denen resozialisiert werden, weil nochmal, wir reden hier von Minderjährigen, die das alles mitgetragen haben, ohne wirklich zu verstehen, was da passiert.
Aber da ist immer die Frage, welches Potenzial ist vorhanden bei so einem Kind oder Jugendlichen? Wir reden oder wir haben noch nicht davon gesprochen, wir werden auch nie davon sprechen. Es gab diesen Fall in unserer Heimat letztes Jahr, wo eine Jugendliche ermordet wurde von Freundinnen. Wir hatten uns quasi versprochen, nicht darüber zu sprechen, aus diversen Gründen. Aber auch hier eine kurzer Exkurs dazu. Man hört zumindest von einer der Täterinnen, man ist ja so ein bisschen vernetzt in der Region, man kennt ja auch Leute, vielleicht auch Leute aus den verschiedenen Behörden, und man hört von einer der Täterinnen, dass die sich noch immer keiner großen Schuld bewusst ist. Und da frage ich mich, wo willst du da ansetzen mit Resozialisierung? Also wo soll da eine Resozialisierung stattfinden? Und das ist hier genauso, auch bei diesen Jugendlichen. Wenn da ein Bewusstsein dafür herrscht, dass da was Falsches passiert ist, dann kannst du resozialisieren. dann kannst du wieder an die Gesellschaft ranführen. Aber wenn du da niemanden erreichst und wenn dieses Grundbewusstsein fehlt, dass das schlimm war, was da passiert ist, wo willst du dann hin, ne? Und Steffen rennt ja offene Türen bei uns ein. Wir sind ja selber große Resozialisierungsfans. Aber das eben gut zu finden und das eben als das Bestmögliche zu sehen, heißt eben auch, sich einzugestehen, dass es Fälle gibt, wo das nicht möglich ist. Frank Gust war so ein Fall, wo ich gesagt habe, ich sehe keine Resozialisierungsmöglichkeit aus diversen Gründen, ne? Obwohl ich, wie gesagt, ein großer Fan des Ganzen bin. Und für mich hängt die Resozialisierungsfähigkeit dieser Jugendlichen ganz, ganz stark davon ab, wie deren Mindset so in der Reflexion der Tat war. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die wir nicht beantworten können.
Ted Bundy wäre noch so ein anderer Fall, der mir einfallen würde. Den würde ich auch nicht als resozialisierbar einstufen.
Das stimmt wohl. Also ich glaube, dass gerade bei Heranwachsenden es nochmal wichtig ist zu betonen, dass die ja noch mitten in ihrer Entwicklung sind, sodass ich glaube, dass dieses Bewusstsein für die eigene Schuld und für die eigene Tat vielleicht auch erst in einigen Jahren einsetzen oder eintreten kann. An dieser Stelle möchte ich gerade noch betonen, dass in dem Moment, wenn ein Täter zum Täter wird, zerstört er nicht nur ein Leben, sondern auch vielleicht das Leben der eigenen Familie. Und ich glaube, gerade bei solchen Leuten wie Ted Bundy oder Frank Gust, da muss man wahrscheinlich unterstellen, dass es denen egal war. Zur Beziehung von Frank Gust und seiner Mutter hatte Steffi uns ja auch in der Folge einiges erzählt, was auch sehr interessant war. Ich glaube aber, dass das wirkliche Ausnahmen sind. Ich denke, dass solche Täter, die vielleicht in jungen Jahren sowas Schreckliches verüben, dass denen gar nicht bewusst ist, was das wirklich für langfristige, nachhaltige Schäden für die eigene Familie bedeutet.
Natürlich denkt man da nicht drüber nach. Man denkt ja auch nicht drüber nach, was das vielleicht für nachhaltige Folgen für das eigene Leben hat, ne? Jetzt frage ich mich natürlich, welchen Fall Steffen angesprochen hat. Du hast eingeworfen, dir fällt noch jemand ein, der nicht resozialisierbar ist. Wer ist das? Auch wenn es jetzt natürlich eine Randgeschichte ist.
Nein, genau, das war Ted Bundy, den ich eben genannt hatte. Also den, denke ich, schätze ich durchaus ein, dass der nicht resozialisierbar gewesen wäre.
Wäre er nicht, nee. Also da kommen wir noch zu im Laufe des Podcasts. Daniel kennt höchstwahrscheinlich den Fall Ted Bundy so grob, aber wahrscheinlich nicht en Detail. Und deswegen kommen wir noch dazu, was da passiert ist und warum der auf gar keinen Fall resozialisierbar gewesen wäre. Das teile ich total mit dir, ne? Also 100%.
Tatsächlich habe ich, bevor es hier mit uns gestartet ist, hier und da schon mal eine True Crime Doku gesehen. Und über Ted Bundy habe ich so einen Mehrteiler mir damals angesehen. Den fand ich auch sehr krass und interessant. Und wow, also was für ein Mensch das war.
Ich glaube, dem kann man auch gar nicht aus dem Weg gehen. Das ist der True Crime
Fall. Nee, also ich erinnere mich noch an ein Interview mit irgendeinem Polizeibeamten oder Sheriff oder ich weiß nicht, das war wohl am Vormittag der Hinrichtung von Ted Bundy und draußen vor diesem Gefängnisgebäude war wohl eine wilde Horde von Menschen, die protestiert haben oder beziehungsweise sich mit Jubelrufen sich darüber gefreut haben, dass er jetzt gleich hingerichtet wird und er hat wohl dann sowas gesagt wie, warum bin ich der Schuldige, hört euch mal an, was die da machen. So sinngemäß sowas in die Richtung. Also total unreflektiert eigentlich über das eigene Verhalten. In dem Moment quasi dann nochmal, so kam das irgendwie rüber in diesem Interview, versucht, sich in so eine Opferposition auch zu bringen, was total verrückt ist.
Ja, er war ja auch hochintelligent und er war natürlich auch extrem narzisstisch und soziopathisch veranlagt und eben auch studierter Jurist, ne? Also jemand, der auch gewisse Kenntnis des Rechtssystems hatte. Und ja, also ich meine, ich finde seinen Einwurf an dieser Stelle, also als Sozialkritik, durchaus nachdenkenswert. Ja. Guck mal, was die da draußen machen, ne? Weil Leute, die einen Mörder bestrafen wollen, aber dann für den Tod dieses Menschen jubeln, das ist natürlich auch schon irgendwie, das ist
voll, eine Contradiction. Das ist auch Mittelalter, ne? Das ist auch wirklich Mittelalter. Jetzt haben wir einen großen, keine Ahnung, Rathausplatz, dann wird gleich jemand gehängt und alle jubeln.
Ja, aber natürlich ist er, also seine Taten sind natürlich unfassbar, ne? So, jetzt sind wir natürlich wieder hart abgeschweift. Ja. Wollen wir dem armen Steffen mal die Chance geben, wieder zurückzukommen?
Ich nutze die kurze Unterbrechung mal eben, um die Korrektur einzuschieben, denn ich habe mal eben kurz nachgeguckt. Gertrude war 36, nicht 39, beziehungsweise 29 geboren, also sogar noch 3 Jahre jünger. Ja, als Gipfel des Ganzen hat sie Sylvia dann, nachdem sie ihr dieses Branding eben verpasst hat oder hat verpassen lassen, zieht sie Sylvia auf und fragt sie, was sie denn jetzt machen wolle, Sie könne mit diesem Satz ja niemals heiraten. Sie könne sich ja nirgendwo ausziehen. Was sie denn jetzt machen wolle? Und da entgegnet Sylvia einfach nur, das wäre jetzt halt so. Sie kann ja nichts mehr machen, ist jetzt da. Und später am selben Tag wird sie gezwungen, das Brandmal vor anderen Kindern aus der Nachbarschaft zu präsentieren, während Gertrude dabei behauptet, Sylvia hätte das von einer Sexparty. Also haben wir auch hier wieder diese unfassbare Fokussierung auf Sexualität, die
ja
wirklich nicht nachvollziehbar ist.
Ja, ich glaube wirklich, dass das von Gertrudes ja auch religiösem Background kommt. Du hast eben angesprochen, der Reverend und sie standen sich nah. Das legt nahe, dass sie in der Kirchengemeinde sehr involviert waren. Das habe ich auch schon mal so gelesen. Und 60er Jahre USA war natürlich auch eine sehr, sehr prüde Zeit, ne? Und da spielt das natürlich auch eine Rolle, so unterdrückte eigene Sexualität, unterdrückte sexuelle Wünsche, sexuelle Selbstbestimmung vielleicht auch, die unterdrückt wird, ne? Und das, was man selber nicht ausleben darf, wird dann anderen als böse quasi unterstellt und als ablehnungswürdig präsentiert. Und das haben wir hier in Reinkultur. Das ist vollkommen ekelhafte Doppelmoral, die wir hier allen Orten sehen, ne?
Jedenfalls wird Sylvia nun bewusst, dass man ihren Tod plant. Und sie erzählt ihrer Schwester Jenny, dass sie sterben werde. Gertrude berichtet ihren Kindern in der Tat, dass sie plane, Sylvia in einen nahegelegenen Wald zu bringen und dort zum Sterben zurücklassen zu wollen. Sie zwingt Sylvia, einen Brief zu schreiben, dass sie eine Gruppe von Jungs getroffen habe, diesen sexuelle Gefälligkeiten erwiesen habe, für die ihr Geld versprochen wurde und im Nachhinein von diesen geschlagen, körperlich aufs Übelste misshandelt worden und eben das Branding verpasst worden sei. Am 25.10. unternimmt Sylvia dann einen Fluchtversuch und kommt bis vor die Haustür, ist aber zu geschwächt, um weiterzukommen und wird von Gertrude wieder eingefangen. Der geschwächten Sylvia werden wieder Cracker zu essen gegeben, die sie aufgrund der Dehydrierung nicht herunterbekommt. Gertrude drückt ihr die Cracker in den Mund und schlägt sie mit einer Gardinenstange, bevor sie der ebenfalls Anwesende, Coy Hubbard, dann mit eben dieser Stange bewusstlos schlägt. Daraufhin wird sie wieder in den Keller gezerrt. In der Nacht versucht sie verzweifelt, durch Schreie und Schläge an die Kellerwände irgendwie die Nachbarn zu alarmieren. Aber am Morgen des 26. Oktober ist Sylvia nicht mehr in der Lage, verständliche Laute von sich zu geben. Gertrude zieht sie hoch in die Küche und versucht, ihr Donuts und Milch zu verabreichen und lehnt sie dazu an eine Wand an. Als Sylvia aber daran scheitert, das Glas an ihre Lippen zu bewegen, schleudert Gertrude sie frustriert auf den Boden und schleppt sie zurück in den Keller. Paula kommt dazu und fragt daraufhin das Alphabet ab. Aber Sylvia kommt nicht mehr über die ersten vier Buchstaben hinaus, so dehydriert, unterernährt und malträtiert, wie sie ist. Sie versucht ein letztes Mal verzweifelt zu entkommen, schafft es aber nicht einmal mehr bis zur Kellertreppe. Aus Wut darüber stampft Gertrude ihr dann auf den Kopf. Kurz darauf kommt der Nachbarsjunge Ricky Hobbs wieder zu Besuch und findet Stephanie im Keller vor, die Sylvia weinend in den Armen hält. Beide beschließen, ihr ein warmes Schaumbad und saubere Kleider zu geben. Nachdem sie sie auf die Matratze in ihrem Zimmer legen, das ist die Matratze, die du auf dem Foto geteasert hattest, soll sie noch einmal den Wunsch gehaucht haben, dass ihr Vater da wäre. Kurz darauf bemerkt Stephanie, dass Sylvia nicht mehr atmet und versucht noch, ihr mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung zu helfen, bleibt dabei aber erfolglos. Gertrude wird nun auch auf den Zustand Sylvias aufmerksam und schreit im Haus herum, dass Sylvia ihren Tod nur vortäuschen würde. Sie schlägt die Leiche des Mädchens mehrfach mit einem Buch und schreit sie als Faker, also Vortäuscher, an. Wird aber schnell panisch, als sie merkt, dass Sylvia nicht mehr reagiert. Sie ordnet den jungen Ricky Hobbs nun an, von einer nahegelegenen Telefonzelle die Polizei zu rufen, da sie selber kein Telefon im Haus haben. Und etwa eine Stunde nach dem Ableben Sylvias trifft die Polizei bei den Baniszewskis ein. Gertrude behauptet nun, Sylvia sei mit mehreren jungen Männern davongelaufen und erst heute wieder nach Hause gekommen. Oberkörperfrei und mit dem Notizzettel in der Hand, den sie Sylvia vorher diktiert hatte und den sie jetzt der Polizei überreicht. Währenddessen steht Paula daneben, umklammert eine Bibel und sagt, dass Sylvias Tod vorherbestimmt gewesen sei. Sie bietet Jenny an, dass sie sie fortan wie eine ihrer Schwestern behandeln würden, wenn sie bei ihnen bleiben wolle. Jenny erzählt wiederum eine Version der Geschichte, die Gertrude ihr diktiert hatte. Sie nutzt jedoch einen Moment der Unachtsamkeit der Familie und flüstert einem Polizeibeamten zu, dass sie ihnen alles erzählen werde, wenn sie sie nur dort herausholen würde. Daraufhin verhaftet die Polizei Gertrude, Paula und John Baniszewski Jr., Ricky Dean Hobbs und Coy Hubbard wegen Mordes sowie fünf weitere Kinder aus der Nachbarschaft wegen Körperverletzung. Weitere Kinder waren zu jung zur Strafverfolgung. In den ersten Vernehmungen gibt Gertrude dann zu Protokoll, dass sie mit dem Tode Sylvias nichts zu tun gehabt habe. Sie aber wusste, was die Kinder, allen voran Paula und Coy Hubbard, Sylvia angetan hätten. Sie selbst habe sie nur dreimal in den Keller geschickt, nachdem sie ins Bett gemacht habe. Paula gibt währenddessen ohne Reue zu, Sylvia mit dem Polizeigürtel ihrer Mutter geschlagen und sich an ihrem Kiefer sogar einmal das Handgelenk gebrochen zu haben. Daraufhin habe sie Sylvia mit dem Gips weiter verprügelt. Auch John Banicheski Jr. gibt zu, sie geschlagen und mit Streichhölzern verbrannt zu haben. Die Autopsie führt mehr als 150 einzelne Wunden am Körper zutage, unter anderem 100 Brandwunden auf ihrer Haut. Ihre Fingernägel sind ab bzw. herausgebrochen, vermutlich vom Kratzen und Festhalten, wenn sie sich wehrte oder irgendwo festhalten wollte. Ihre Vagina ist quasi zugeschwollen und in ihren letzten Tagen hatte sie sich durch die Schmerzen die Lippen durch bzw. stellenweise sogar abgebissen und ein Großteil der äußeren Hautschichten fehlt, war beschädigt oder schon wieder verheilt. Als Todesursache wird in erster Linie eine Hirnblutung festgestellt, mutmaßlich durch den finalen Tritt von Gertrude auf Sylvias Kopf. Vor Gericht plädiert Gertrude dann auf Unzurechnungsfähigkeit. Obwohl ihr eigener Anwalt später erzählt, dass Gertrude seiner Meinung nach auf den elektrischen Stuhl gehöre, wird sie zu lebenslanger Haft verurteilt. Paula, die während der Verhandlung eine Tochter zur Welt bringt, die sie zu Ehren ihrer Mutter Gertrude nennt und die später zur Adoption freigegeben wird, wird ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Gertrude und Paula legen aber Einspruch gegen ihre Urteile ein. Und während das Urteil gegen die Mutter Bestand hat, wird Paula hierbei nun zu 2 bis 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Eine sehr komische Strafe, aber das scheint in Indiana so gang und gäbe zu sein.
Ich wollte gerade noch einwerfen, dass Paula dann ihre Tochter bekommt und die halt nach der Mutter nennt. Das spricht ja auch schon wieder für so eine Art
Absolut. Ja.
Stockholm-Syndrom, ne? Also vielleicht auch wirklich diese Sache, also diese Sache, dass die eventuell da auch in so einer toxischen Abhängigkeit von der Mutter war und deswegen gar nicht so richtig ihr eigenes Handeln reflektieren konnte, drängt sich da schon wieder hart auf, ne? Und wie auch schon im Fall Junko Furuta, muss man auch hier für Sylvia sagen, ist man fast schon erleichtert über den Tod, weil das einfach bedeutet, dass dieses Martyrium ein Ende hat, ne? Und es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Und auch hier dann wieder, du hast gesagt, Gertrude hat versucht, sie aufzupäppeln mit Milch und Donuts, ne? Als sie gemerkt hat, dass die da wirklich in den letzten Zügen liegt. Also wenn man sich der Konsequenz des eigenen Handelns bewusst wird, dann auf einmal versuchen, das umzukehren. Ich frage mich, was haben die denn die ganze Zeit gedacht, wohin ihr Handeln führen wird, ja? Es ist auch logisch, dass das in den Tod führt, was da passiert ist, ne? Und das ist ja fast, als ob es eine Überraschung wäre. Oh, lass mal schnell, keine Ahnung, Milch und Donuts rausholen, um sie wieder aufzupäppeln. Lächerlich, das macht mich fast noch wütender als die Sache an
Vor allen
sich.
Dingen, weil der Tod ja geplant war. Also von vornherein hatte sie ja sowieso vor, sie irgendwie
Ja.
zum Sterben zurückzulassen. Nur halt nicht in ihrem Haus. Im Gegensatz zum ersten Verfahren gesteht Paula dieses Mal die Taten, was zu dem milderen Urteil führt. Paula wird 1972 auf Bewährung freigelassen, ändert ihren Namen und versucht, ihre kriminelle Vergangenheit zu vertuschen. So arbeitet sie zum Beispiel an einer Schule in Iowa, die später jedoch herausfindet, wer sie war und was sie getan hatte. Und sie daraufhin entlässt. Paula heiratet und bekommt noch 2 weitere Kinder. Nach 20 Jahren wird Gertrude wegen guter Führung entlassen und stirbt 1990 im Alter von 61 Jahren an Lungenkrebs. Im Gefängnis galt sie als Musterinsassin und bekam von den anderen Gefangenen den Spitznamen Mom. John Banishevsky Jr., Ricky Hobbs und Coy Hubbard werden aufgrund ihres Alters ebenfalls zu 2 bis 21-jährigen Haftstrafen verurteilt, aber alle drei werden nach 2 Jahren auf Bewährung entlassen. Ricky Hobbs stirbt jedoch keine 4 Jahre später im Alter von 21 Jahren an Lungenkrebs. Coy Hubbard bleibt in Indiana, behält seinen Namen und wird danach immer wieder straffällig. Unter anderem wird er wegen Mordes an 2 jungen Männern angeklagt, aber aufgrund eines Alibis, das ihm ein ebenfalls hochkrimineller Freund verschafft, freigesprochen. Er stirbt im Alter von 56 Jahren an einem Herzinfarkt.
Interessant, dass da 2 Leute an Lungenkrebs gestorben sind. Da könnte man ja wie auch schon bei Manfred Seel fast schon von einer karmischen Fügung sprechen. Also keine Ahnung, ich finde das auch nahezu fast schon gerecht. Also da hat Karma wirklich was Gutes getan, ne? Also ein Lungenkrebstod ist kein schöner Tod. Ich habe das mal miterleben dürfen aus nächster Nähe. Ich finde das angemessen für diese Leute, wirklich. Also ich schäme mich fast dafür, das zu sagen, aber ich finde das
Ja.
angemessen.
Wobei, wie gesagt, bei Gertrude muss man sagen, sie war eben Kettenraucherin ihr Leben lang. Also da ist es irgendwo nicht ungewöhnlich. Bei Ricky Hobbs mit 21 Klar. Jahren finde ich es allerdings sehr bemerkenswert. Da hat das wirklich für mich auch was von so einer Art karmischen Fügung. Denn mit 21 Jahren an Lungenkrebs zu erkranken, das ist ja völlig ungewöhnlich.
Super selten, glaube ich.
Ja, wie seine Schwester Paula ändert auch John Baniszewski Jr. seinen Namen und beginnt in einer Kirche zu arbeiten und Kindern von geschiedenen Eltern zu helfen. Später gibt er zu, dass er und seine Mitangeklagten härtere Strafen verdient gehabt hätten. Junge Straftäter aber durchaus zur Resozialisierung fähig sind, wie man an ihm sehen könne. Er leistet jetzt einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Kurz vor seinem Tod durch Diabetes im Alter von 52 Jahren gibt er außerdem bereitwillig zu, die Aufmerksamkeit rund um das Gerichtsverfahren, die ihm zukam, sehr genossen und Sylvia auch nur einmal geschlagen zu haben. Gegen die übrigen Nachbarskinder werden die Anklagen fallen gelassen. Ursprünglich war auch die zweitälteste Tochter Stephanie wegen Mordes angeklagt. Die Anklage wurde jedoch fallen gelassen, nachdem sie belastendes Material bei der Staatsanwaltschaft einreichte. Auch sie änderte ihren Namen, heiratete und bekam mehrere Kinder. Sie arbeitete als Lehrerin in Florida. Die jüngeren Baniszewski-Kinder wurden allesamt in Pflegefamilien gegeben. Jenny Likens litt den Rest ihres Lebens an Angststörungen aufgrund der traumatischen Ereignisse, die sie miterlebt hatte. Bis an ihr Lebensende war sie auf Medikamente gegen ihre Panikattacken angewiesen. Sie heiratete einen Mann aus Indianapolis und bekam zwei Kinder. Jenny starb im Alter von 54 Jahren an einem Herzinfarkt. Die Eltern Elizabeth und Lester starben 1998 bzw. 2013. Das Haus der Baniszewskis stand nach den Prozessen jahrelang leer und verfiel. Es gab zwar Pläne, das Haus zu kaufen, zu restaurieren und ein Frauenhaus daraus zu machen, aber das nötige Geld konnte dafür nicht zusammengetragen werden. 2009 wurde es abgerissen, heute befindet sich an der Adresse ein Kirchenparkplatz. Sylvias große Schwester Diana landete später nochmal in den Schlagzeilen, weil sie im Alter von 67 Jahren mit ihrem Ehemann nach einem Casino-Ausflug auf dem Weg nach Palm Springs in ihrem Auto in der Wüste gestrandet war. Ihr Ehemann überlebte dieses Ereignis nicht. Sie selbst wurde in kritischem Zustand entdeckt und konnte gerettet werden. Und das war dann im Prinzip der Fall Sylvia Likens. Sehr heftig, sehr, mir fehlen die Worte.
Ja, ist interessant. Es ist interessant, dass viele der an der Tat Beteiligten relativ jung verstorben sind. Und ich glaube wirklich, ich glaube nicht unbedingt an Karma, aber ich glaube, dass man, ich bin kein spiritueller Mensch, aber ich glaube, dass man vielleicht im Laufe seines Lebens durch Dinge, die man tut, gewisse Energien auf sich lädt, die dann eventuell den Ausgang des Lebens beeinflussen. Ja, ich glaube, du bist, wie du denkst, so nach dem, so, ja, also. Und ein Mensch, der gesunde Gedanken hat, ist ein gesunder Mensch. Und ein Mensch, der vielleicht so ein Trauma mit sich rumschleppt, auch wenn er ein Täter ist und auch diese Schuld mit sich rumschleppt, der wird vielleicht einfach kein gesunder Mensch mehr sein. Das ist jetzt sehr, sehr auf so einer sehr spirituellen Ebene, obwohl ich, wie gesagt, kein spiritueller Mensch bin. Aber ich glaube sehr, sehr stark an die Kraft der Gedanken und an die Kraft der inneren Haltung. Und ja, ich finde es tatsächlich auch besser, dass dieses Haus abgerissen wurde, denn ich glaube auch, Gebäude können so eine negative Stimmung beinhalten.
Da legt ein Fluch drauf. Also das ist ein bisschen wie hinter Kaifek, ne? Das ist so ein Gebäude, das nicht weiter existieren sollte.
Genau. Es gibt zwar immer die Idee, solche Orte quasi mit guter Energie, ich meine, ein Frauenhaus daraus zu machen, wäre wirklich eine charmante Idee gewesen, wieder aufzuladen, aber ich glaube, manche Orte sind zu vorbelastet. Da kannst du nichts mehr draus machen.
Mhm. Ja. Das stimmt.
Ja, wie gesagt, Daniel hat hinter Kaifek genannt, ne? Und das war ja letzten Endes auch so, dass man sich nicht einigen konnte, was mit diesem Hof geschehen soll und letzten Endes der Abriss stattfand. Und ich glaube, dass das auch folgerichtig ist. Ich glaube, dass dieser Ort niemanden mehr glücklich gemacht hätte. So naiv das vielleicht klingen mag, ne? Weil es ja letzten Endes nur ein Gebäude ist. Das hat mit der Tat nichts zu tun. Aber ja, allein das Wissen darum, was da passiert ist, hätte vermutlich das verhindert, dass man da nochmal.
Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, auf so extrem auf dunkle Geschichten abfährst und deine Wände dunkel streichst und keine, ich meine, jeder wie er mag so, ne? Aber kann ich es mir nicht vorstellen, dass du halt wirklich also normal wohnen kannst in einem Haus in vier Wänden, von denen du weißt, dass halt sowas passiert ist. Wie soll das gehen? Unmöglich.
Ja.
Ja, krass. Also es ist total schrecklich.
Ja, es ist eine super tragische Geschichte.
Ja.
Es ist, ja, wie gesagt, ein Fall, der einen betroffen macht. Und ich sehe den tatsächlich immer in einer Liga mit Junko Furuta, weil eben dieses Martyrium ähnlich ist, weil da auch diese Komponente der Erniedrigung und der körperlichen Übergriffigkeit und auch sexuellen Übergriffigkeit eine große Rolle spielen. Warum ich gesagt habe, dass ich es fast noch einen Tick schlimmer finde als Junko Furuta, habe ich auch schon erläutert, weil es eben in einem Umfeld stattgefunden hat, das eigentlich ja Schutz hätte geben sollen und nicht eben. Es ist eben was anderes, ob du von irgendwelchen kleinen Yakuza-Arschgesichtern entführt wirst oder ob du in einer
Ja.
Pflegefamilie in dem Sinne bist, ne? Und dann so behandelt wirst. Ja, und deswegen macht es mich fast auch noch
Verstehe ich
betroffener,
total. Ich
um
für
ehrlich
meinen
zu
Teil
sein.
muss sagen, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Also alles, was ich sagen wollte, habe ich an den Stellen gesagt, als es irgendwie notwendig war und als wir den Platz dafür hatten. Wenn ich in irgendeiner Form mit einem Fazit hier rausgehen soll, dann mit dem, was ich eben auch schon erwähnt habe, nämlich dass dieses Andenken an Silvia im Prinzip ein bisschen ein Mahnmal dafür sein sollte, dass man einfach mit wachen Augen durch die Gegend rennen sollte, um wirklich Prävention zu betreiben, wo es irgendwie nur geht. Denn leider ist es halt so, dass nach wie vor Opfer produziert werden und dass Menschen zu den grausamsten Dingen fähig sind. Und einmal mehr regt das in mir so einen Pazifismus an, wo ich mir denke, so, hey, keine Ahnung, es ist so wichtig, Menschen zu beschützen und sowas zu vermeiden.
Ja, Word, das ist auch von meiner Seite aus ein tolles Schlusswort. Also ich will mich da gar nicht anschließen, ich will da gar nicht irgendwie weiter
Ich
was zu
mit.
sagen. Das ist genau zusammengefasst, was ich denke, ja.
Krass. Wir haben vorhin in den vor dem Gespräch und auch
Rate.
jetzt zwischendurch, als wir eine kurze Pause hatten, kann man ja durchaus mal sagen, drüber nachgedacht, ob wir heute hier unsere Sonderkategorien besprechen werden. Und wir würden das gerne machen, weil wir das Gefühl haben, dass man jetzt so nach dem Fall vielleicht auch, obwohl der uns wirklich sehr stark beschäftigt, vielleicht auch den Wunsch hat, mal so ein bisschen was Positives zu hören und irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu schmunzeln und wegzukommen von diesen negativen Gedanken und von dieser unfassbar grausamen Geschichte. Und aber auch natürlich Steffen zu ehren, weil der hier so, das so mega routiniert und mega gut rübergebracht hat. Also vielen Dank, Steffen, das war echt eine Glanzleistung, richtig gut gemacht und hat auf jeden Fall uns alle extrem mitgerissen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich da jetzt mal ganz kurz für unsere Zuhörerschaft mitspreche.
Ja, Steffen hat abgeliefert und er ist quasi dem Ruf des Namens treu geblieben. Er steht dem anderen Steffen in nichts nach, auf gar keinen Fall. Und er setzt die lange Tradition von wirklich guten Zuhörerfolgen fort, finde ich. Also wir hatten bisher wirklich nur hervorragende Gäste. Ich hoffe, das bleibt auf lange Sicht auch so. Ich genieße diese Zuhörerfolgen immer sehr, diese Dynamik von noch einem Gast in der Folge, also dass sich die Podcast-Statik und Dynamik dann auch so ein bisschen ändern und nicht nur wir zwei da spekulieren und sitzen. Und ja, bisher hatten wir nur hervorragende Gäste. Die Latte ist sehr, sehr hoch für alle Neuen, die kommen. Aber ja, das sind einige in den Startlöchern, wie gesagt.
Ja, cool. Womit fangen wir denn jetzt an? Also ich weiß, du hast ein Was-wäre-wenn dabei.
Ja.
Wir können aber auch für den smoothen Übergang erstmal mit dem Dislike starten. Gegebenenfalls zu einem One-Love. Also über einen One-Love quasi den Bogen spannen zu einem Was-wäre-wenn und dann gemütlich ausklingen lassen. Was meint ihr?
Ja, ich auch. Also
Okay.
von mir aus können wir gerne mit einem Dislike anfangen. Da habe ich nämlich eins im Kopf. Bei dem One Love müsste ich tatsächlich noch ein bisschen brainstormen. Also wie ihr mögt.
Okay. Ja.
Also was mich wirklich nervt, ich habe nämlich vor
Dann hau
kurzem
mal
diese
raus, Junge, was
coolen
magst du nicht?
E-Scooter für mich entdeckt. Und ich finde es unfassbar nervig, dass es sehr weitläufige Areale gibt, in die man zwar mit diesen Rollern fahren kann, aber wo man die eben nicht abstellen darf, weil die nicht in diese Parkbereiche zählen. Und ich finde es furchtbar, wenn man damit irgendwie unterwegs ist, eine kleine Strecke fährt und dann im Prinzip am Ort seiner Wahl angekommen ist, aber da dann sein Ding nicht abstellen kann, sondern, weiß ich nicht, nochmal 10 Minuten fußläufig wieder wegfahren muss, um diesen Roller abzustellen und im Endeffekt keine Zeit gespart hat. Das finde ich furchtbar.
Okay, da kann ich null mitreden, weil ich noch nie so ein Ding gefahren bin. Ich finde es immer mega witzig, wenn ich Leute auf so E-Scootern fahren sehe. Es gibt hier, keine Ahnung, hier wo ich wohne, da gibt es so eine Frau, die sehe ich ganz oft, wenn ich mit dem Bus zur Arbeit fahre. Das ist so eine ganz elegante Frau, auch so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen älter, die immer dann so total souverän mit ihrem E-Scooter durch die Gegend flitzt. Und ich finde immer dieses Bild und diese Erscheinung total witzig, ne, weil das so raussticht. Aber ich habe keine Erfahrung damit, ich habe auch keine Erfahrung mit nicht ausreichenden Parkflächen.
Also ich muss für meinen Teil sagen, ich bin auch noch nie E-Scooter gefahren, aber als ich die Dinger das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das ist cool. Das ist eigentlich genau mein Ding. Weil ich nämlich ungefähr ein, zwei Jahre vorher so diese normalen Scooter-Tretroller für mich entdeckt habe. Und das, also wenn man da irgendwie, ich glaube, das war, glaube ich, in Koblenz am Deutschlandeck, wie ich das erste Mal damit gefahren bin. Das hat halt richtig gemobbt und Spaß gemacht. Deswegen glaube ich, dass so ein E-Scooter auch richtig cool ist. Zum Verständnis vielleicht nochmal, redest du jetzt von deinem privaten E-Scooter oder ist das so ein ausgeliehenes Ding, wo man innerstädtisch fahren kann und dann die immer wieder zu so einer Station zurückbringen muss?
Nee, genau, die im Prinzip in der Stadt überall rumstehen, diese, bei uns hier in Bremen heißen die Lime. Da schwingt man sich rauf, man meldet sich mit der App an, fährt dann los und am Ort, wo man halt möchte, stellt man den dann ab. Man muss halt nur gucken, dass dieser Ort, wo man den Roller am Ende abstellen möchte, halt in einer der vorgegebenen Zonen ist und nicht außerhalb.
Hm. Nervig, ja, okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da draußen jede Menge Leute gibt, die da ein Liedchen von singen können und ähnlich genervt davon sind wie du.
Ja, zumal ich die halt auch hier überall rumstehen sehe und wenn du auch in Köln unterwegs bist, die sind sehr, sehr präsent und es wird wahrscheinlich ähnliche Problematiken geben. Also, dass du dann quasi die nur in bestimmten Bereichen wieder abstellen darfst und Leute auch aus meiner Heimatregion hier, die uns dann zuhören werden, dein Problem wahrscheinlich teilen können. Vielleicht muss ich da mal einsteigen in diese Welt, aber ich habe immer Angst. Ich habe so ein bisschen Schiss vor den Dingern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja so eigentlich
Man darf mit
gar
denen
kein
aber nicht auf
ängstlicher
der
Mensch, aber
Straße
ich sehe
fahren.
mich da Unfälle
Nee,
bauen,
also
auf
soweit ich
jeden
weiß,
Fall.
bist du auf Radwege beschränkt.
Radwege, ne? Auf Bürgersteig geht auch nicht.
Ich glaube, wenn kein Radweg zur Hand ist, dann fährst du auf dem Bürgersteig. Aber wie gesagt, ich bin auch
Okay.
gerade erst eingestiegen in dieses E-Scooter-Game. Ich bin da noch nicht so ganz tief drin.
Okay. Okay, Fabian, hast du ein Dislike?
Ich habe keinen Dislike, keine Ahnung.
Okay, pass auf, dann habe ich eins mal wieder aus dem Alltag gegriffen und also ich denke, dass es viele von euch kennen werden. Also mich wurmt das so richtig. Kennt ihr diese Schraubverschlüsse in Spülmaschinen, in die man dieses Spezialsalz einfüllen muss?
Ja.
Welcher Spülmaschineningenieur hat sich überlegt, dass die immer im hinterletzten Eck sind. Und man findet das immer erst dann heraus, wenn die Spülmaschine komplett voll ist mit irgendwie Soße und irgendwie dann, wenn es gerade nicht passt. Und da muss man sich da durchverrenken und irgendwie dieses Ding aufdrehen, dann klemmt das auch noch und dann nachfüllen. Also ich verstehe es einfach nicht und das nervt mich einfach jedes Mal. Riesen Dislike an diese Schraubverschlüsse für Spezialsalz.
Fühle ich.
Ach, ich weiß auch nicht. Man könnte natürlich auch hier einfach vorher mal checken, ob das voll ist, ne, oder so.
Ja.
Weiß gar nicht, die Maschine. Na gut, du könntest die Maschine.
Aber es gibt ja auch keinen Indikator
Nee, du
dafür.
könntest die Maschine starten, also zumindest mal anmachen und dann gibt es ja meistens irgendwelche
Genau, das wird
Signallichter,
angezeigt.
die darauf hinweisen. Nur macht man das nicht im Daily Business, weil du halt eher damit beschäftigt bist, die zu lernen und zu füllen und zu lernen und zu
Ja.
füllen und der ewige Kreislauf wird fortgeführt. Okay, da wir ja diesen Übergang irgendwie ins Positive bringen wollen, Steffen, hast du eine spontane Idee für ein One Love?
Mir ist tatsächlich gerade was
Könnte.
eingefallen.
Geil.
Ich weiß aber nicht, ob das so passend ist. Ich finde so ein ganz kurzes Shoutout an Noise-Canceling-Kopfhörer mal echt wichtig. Ich bin so unfassbar dankbar für Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich meine, ich fahre täglich mit dem Zug zur Arbeit und ich weiß nicht, Züge sind oft so ein Sammelpunkt für ganz komische Gestalten, Bahnhöfe ja sowieso, gerade Hauptbahnhöfe. Das werdet ihr auch bei euch mit Sicherheit kennen, dass sich da komisches Volk sammelt. Dafür sind
Safe, safe.
Noise-Canceling-Kopfhörer so Gold wert. Man kann alles um sich herum vergessen, abschalten und sich auf das fokussieren, was einem auf die Lauscher kommt.
Voll.
Ich habe teilweise die lustigsten Geschichten, die ich jemals erlebt habe, in öffentlichen Verkehrsmitteln erlebt, wenn ich entweder meine Kopfhörer aus hatte oder sie irgendwie vergessen hatte. Ich habe so unfassbar witzige Dinge in öffentlichen Verkehrsmitteln
erlebt. Du hast aber auch wirklich so ein Händchen für solche Stories, ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, immer wenn du irgendwie eine längere Zugfahrt hast oder so, also nicht immer, ne, aber häufig, dass du dann irgendwie so eine Geschichte, irgendein lustiges Gespräch, irgendeinen witzigen Dialog oder sowas mitbringst. Ich habe das gar nicht, ich verstehe die Leute noch nicht mal.
Ja, ja. Ich habe eine Lieblingsbusgeschichte, aber ich glaube, ich kann die nicht im Podcast erzählen, weil die so ein bisschen sexuell explizit auch ist. Aber und das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen, glaube ich. Aber da war ich zum Beispiel unglaublich froh, dass ich keine Kopfhörer auf hatte.
Moment. Wir haben noch einen One da von dir möglicherweise
und von mir. Habe ich gehört, aber bevor wir zu dem Was wäre wenn gehen. Moment. Ich habe keinen One Love, aber bevor wir zum Was wäre wenn gehen, fällt mir auf, dass Steffen und ich ja Freunde des gleichen Fußballvereins sind. Und ich habe noch nie gefragt, welcher ist eigentlich dein Lieblingsspieler?
Aktuell oder?
Aktuell.
Es ist nicht Leonardo Bittencourt, definitiv nicht. Es ist, ich würde sagen, aktuell, weil ich ihn unfassbar als unfassbaren Asset zum Erfolg, wenn man so nennen will, der aktuellen Phase betrachte, würde ich, glaube ich, Senne Linen nennen. Weil ich den endlich mal wieder als einen Sechser betrachte, der den Namen verdient. Und das hat die Position irgendwie jahrelang brach gelegen.
Okay, Senne Linen ist ein geiler Typ, aber ich wollte kurz, das ist vielleicht mein One Love. Mein One Love geht nämlich an diese ungesungenen Helden raus. Die Leute, die erfolgreiche Phasen erst möglich machen, aber die man niemals nennt. Und Werder Bremen ist gerade relativ erfolgreich, muss man sagen. Und mein Spieler des Herzens, ja, eine absolute Maschine, ein Zuverlässigkeitsfaktor, ein geiler Typ und ein Mensch, dessen Namen viel zu selten genannt wird, Anthony Jung, ich liebe dich. Ja, ja.
Ich wusste, dass du den Namen nennst. Der spielt aber auch eine brutal gute
Saison. Also sollte der diesen Podcast irgendwie hören, ich will ein Autogramm haben. So.
Aber da stimme ich zu. Also das ist à la Bonheur, was der diese Saison abliefert, wie viel Sicherheit der da hinten reinbringt. Ganz stark. Hätte ich auch so niemals erwartet, nach den letzten Saisons.
Unfassbar geiler Typ. Vor allem liebe ich diese Leute, die nicht auffällig sind, immer die Fresse halten und einfach Understatement und trotzdem geile Leistungen liefern. So, ich liebe diese Leute. So, jetzt euer One Love, bitte. Beziehungsweise euer Was wäre wenn.
Moment, hat Daniel noch ein One Love?
Ja, mini kleines. Also eigentlich kann ich das jetzt gar nicht mehr, das passt jetzt nicht mehr so richtig, aber ich kann es trotzdem loswerden, weil ich es sonst vergessen werde. Ich liebe es, wenn Vögel zwitschern.
Oh ja.
Also gerade so nach der kalten Jahreszeit, wenn man dann irgendwie morgens wach wird und irgendwie noch verpeilt und dann macht man das Fenster auf, Kippe und dann hat man dieses Vögelzwitschern. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk der Natur.
Absolut.
Ist super geil, ja.
So, dann jetzt zum Was wäre wenn.
So.
Guter Übergang.
Ganz gekonnt hier so, ja.
Du hattest mir ja gesagt, dass ihr so ein ähnliches Was wäre wenn schon mal hattet, aber wenn ihr den Tod, nicht die Ermordung, sondern den Tod eines Prominenten hättet verhindern können, welcher Prominente wäre das gewesen?
Okay, ich habe direkt einen im Kopf und es wäre tatsächlich auch ein Mord gewesen. Also es würde tatsächlich auch zum Podcast-Kontext passen. Ich würde den Mord an Yitzhak Rabin verhindern. Yitzhak Rabin ist ein ehemaliges Staatsoberhaupt von Israel gewesen. Und das war, also seine Regierungsperiode war eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, dass dieser Nahostkonflikt irgendwie beigelegt werden könnte, beziehungsweise wo man das Gefühl hatte, dass man sich einander annähert und dass diese Israel-Palästina-Gaza-Geschichte friedlich gelöst werden könnte, weil Rabin daran interessiert war, ganz offensichtlich. Yitzhak Rabin wurde dann ermordet von einem orthodoxen Juden, dem seine Politik, also diesem Menschen, diesem Mörder, war Rabins Politik zu friedlich, zu progressiv und dieser Mensch wollte gerne eine aggressivere israelische Politik haben. Und danach auf Rabin folgte Ariel Sharon, der für seine sehr harte Hand bekannt war. Und das hat den Grundstein gelegt zu der Scheiße, die wir heute erleben. Also das ist ja generell ein Pulverfass und auch eine Staatenkonstellation, die sehr, sehr viel Konfliktpotenzial birgt. Aber ich hatte zu Zeiten von Itzhak Rabins Herrschaft, klingt so, als ob er König gewesen wäre, aber also Staatsoberhauptschaft quasi, das Gefühl, dass wir große Fortschritte machen und dass da eine gute Lösung möglich und in Sicht ist. Und das hatte ich seitdem nie wieder.
Puh, das ist eine sehr gute Antwort und das kann ich auch so unterschreiben. Ich erinnere mich genau an diese Zeit. Man hatte wirklich das Gefühl, dass eine Versöhnung stattfindet und dass ein Frieden nicht so weit entfernt ist. Puh, ja, also mir fällt das ganz schwer. Also ich glaube, ich kann da jetzt ad hoc keine wichtige Persönlichkeit nennen, die eine oder dessen Fortleben jetzt hier vielleicht so eine enorme und wichtige Bedeutung für die Menschen oder für viele Menschen, wenn nicht sogar für die Menschheit hätte. Deswegen haue ich jetzt einfach mal so meine ersten Gedanken raus. Als alter, also zum einen muss ich sagen, es gibt ganz viele Menschen, die ganz, ganz, ganz weit in der Vergangenheit gelebt haben, die ich mal ganz gerne live kennengelernt hätte, gesehen hätte. So, das sind natürlich ein bisschen so die Klassiker. Kleopatra, Jesus von Nazareth, Cäsar, so die ganz großen Persönlichkeiten, Elvis und so, ne? Aber letztendlich, vorhin, mein erster Gedanke war tatsächlich Tupac, weil, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, seine Musik mich sehr stark geprägt hat und ich sehr daran interessiert wäre, wie sie heute klingen würde. Ich glaube, dass die große Faszination dahinter definitiv nicht so dastehen würde, wie sie heute dasteht. Ich glaube, dass möglicherweise hätte sich das auch in eine Richtung entwickelt, die alle nur noch genervt hätte. Man weiß es nicht. Man sieht das ja häufig bei irgendwelchen Künstlern, die dann irgendwann verbraucht sind oder irgendwie die den Absprung nicht schaffen, weil sie nicht merken, dass sie ein gewisses Alter erreicht haben. Jedenfalls war das mein erster Gedanke und direkt mein zweiter war Bud Spencer.
Wobei der ja zumindest ein ordentliches Alter erreicht hat.
Ne? Der hat ein geiles Leben gehabt, der hat ein tolles Alter erreicht, der hat Generationen geprägt, der hat durch sein Auftreten ganz viel Positives in diese Welt gebracht und ich glaube einfach, dass er einfach so ein Mensch ist, den man einfach mal gerne gesehen hätte, mit dem man gerne mal 5 Sätze gesprochen hätte.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Und bei dir, Steffen?
Also ich glaube auch, es gibt mit Sicherheit, jetzt aus der Pistole geschossen, wird mir nicht der Name einfallen, der, wenn ich mir da länger Gedanken drüber machen würde, wahrscheinlich die richtigere Antwort wäre. Denn es gibt mit Sicherheit Menschen, die einfach für die Weltgeschichte zu früh von uns gegangen sind, als dass sie irgendwie ihren Impact groß genug hätten gestalten können. Ich glaube, da gibt es einige Menschen in der Weltgeschichte, die zu früh von uns gegangen sind. Aus ganz persönlichen Gründen, weil ich bin großer Filmfan, hätte ich, glaube ich, sehr gerne den Tod von Robin Williams verhindert. Das war mein absoluter Kindheitsheld. Mhm. Und gerade wie dieser Mensch, der so viel Lachen in die Welt getragen hat, selber so eine unglückliche letzte Phase seines Lebens irgendwie hatte, das macht mich irgendwie immer traurig. Und aus egoistischer Perspektive hätte ich mir natürlich einfach auch noch gerne mehr Filme mit ihm gewünscht, weil ich ihn wirklich, egal in welchem Film er mitgespielt hat, er hat mir immer ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, immer.
Auch voll gut, ja. Das finde ich auch voll wichtig, sowas auch zu erwähnen, ne? Der hat, wie du schon gesagt hast, das ist ähnlich wie das, was ich über Bud Spencer gesagt habe, so viel Positives bewirkt, ja. Und gerade bei dir, du, man sieht dich jetzt nicht, du hast ein leichtes Lächeln, wenn du über ihn sprichst, ne? Also du hast da ganz viele positive Erinnerungen. Er hat dich sehr stark in deiner filmischen Erziehung auch irgendwie geprägt. Und das ist doch was ganz Faszinierendes, was Wunderbares.
Ja, Bud Spencer ist ja auch eine der faszinierendsten Personen, ever, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ich dessen Lebensweg und dessen Lebenswandel auch total cool finde. Eine Person, an die ich auch immer denken muss, wenn ich von, weiß ich nicht, so Kindheitshelden und deren Tod, wenn ich daran denke, dann muss ich mal an Oliver Reed denken. Oliver Reed war ein britischer Schauspieler, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Athos in den 3 Musketier-Filmen und war immer auch da mein Held, weil ich Athos immer die coolste Persönlichkeit fand in den 3 Musketier-Filmen. Der ist bei den Dreharbeiten zu dem Film Gladiator gestorben und als ich das erste Mal von seinem Tod gelesen habe, das klingt jetzt auch so dämlich, aber habe ich gedacht, so möchte ich einmal sterben. Da wurde berichtet, dass er, also er war wohl ein sehr trinkfester Mann und er hat wohl in einer Bar auf Malta massiv getrunken. den Quellen nach zwischen 10 und 12 Seeleute beim Armdrücken geschlagen und ist dann tot von seinem Sessel gefallen, von seinem Hocker gefallen. Und ich dachte, wenn ich mir meinen Tod aussuchen kann, dann ist genau das.
Und das würde so verdammt gut passen, möchte, wenn ich das sagen darf. Oi, oi, oi. Ich finde, an so einer Stelle darf man solche Jokes machen, das ist okay. Ja, nee, das ist auf jeden Fall eine legendäre Geschichte, würde ich sagen.
Das ist eine legendäre Geschichte, wenn sie stimmt. Und Oliver Reed, wie gesagt, ein ungesungener Held meiner Kindheit, ein hervorragender Schauspieler. Und für mich, wir hatten ja mal die Frage von einer Zuhörerin, was unser Bild von Männlichkeit geprägt hat, als wir noch jung waren. Das war einer dieser Figuren. Ich wurde, wie gesagt, sehr stark durchs Fernsehen geprägt und erzogen, weil meine Eltern sehr abwesend waren, beruflich bedingt. Und das war eines dieser Rollenvorbilder für mich.
Kann ich verstehen. Also gerade diese Nähe, das ist irgendwie, ich finde so grundsätzlich diese Nähe zu Prominenten auch total seltsam eigentlich, die man so entwickelt. Ne? Es ist ja auch so absurd, dass Millionen von Individuen zu einem Individuum vielleicht eine Nähe verspüren, aber das natürlich nicht auf Gegenseitigkeit beruhen kann. Gleichzeitig ist diese eine Person abhängig von deren Fantum. So. Und das ist da irgendwie total verrückt. Was ist das? Also sehr seltsam. Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt ultra nervig auch sein muss, wenn es einfach immer wieder die gleichen Geschichten letztendlich sind, die die Leute erzählen. Könnte ich mir vorstellen. Also ich rede jetzt von den ganz großen Stars, ne? Die, keine Ahnung, wie viele tausende Fanbriefe jeden Tag erhalten oder so.
Ja, ja.
Steffen, hast du einen Lieblingsfilm?
Ja. Wobei es immer schwierig ist, den einen Lieblingsfilm zu nennen, aber ich hätte tatsächlich einen. Das ist Alfred Hitchcocks Psycho.
Ach, cool.
Unglaublich guter Film. Unglaublich guter Film und eins der schlechtesten Remakes aller Zeiten.
Vince Vaughn.
Weil der große Vince Vaughn als Antagonist und das Problem ist einfach auch, dass dieses Remake das Original quasi Shot für Shot wiederholt hat. Also man hat das Original quasi wirklich Einstellung für Einstellung neu gefilmt und das ist natürlich grauenhaft. Also nicht neu interpretiert, sondern einfach komplett neu gefilmt. Wie schon, kennt ihr den Film? Ich glaube, der heißt Nightwatch. Das ist ein dänischer Film, wo ein Student in einem Krankenhaus Nachtschichten macht und da werden dann Mordopfer eingeliefert und er wird dann verdächtigt, dieser Mörder zu sein. Und da gab es auch ein US-Remake mit Nick Nolte als Polizisten und Ewan McGregor als dieser Student. Und das war auch Shot-für-Shot-Remake und das ist grauenhaft. Sowas ist grauenhaft, sowas. Warum macht man sowas? Ja. Daniel, hast du einen Lieblingsfilm?
Nee, ich habe also... Ja, also
ich find's auch unheimlich
red gern schwierig. Weiter, du sprichst mir wahrscheinlich aus der Seele.
Ja, ich find's unglaublich schwierig. Ich hab so eine Reihe von Filmen, die ich unglaublich stark finde. Aber so den Lieblingsfilm zu benennen, das hat auch viel mit Tagesform und mit irgendwie damit zu tun, worauf man gerade Bock hat. Ne? Aber ein Film, den ich unglaublich gut finde und total stark, ist L.A. Crash.
Ja.
Das ist so ein Episodenfilm, der... so das Grundthema Rassismus beziehungsweise auch so Missverständnis, Vorurteil hat und das so in so einzelnen kleinen Kurzgeschichten immer wieder aufgreift. Und manche halten den für sehr, sehr plakativ. Der ist natürlich auch ein Stück weit plakativ, aber ich finde den unglaublich gut. Ein Film, der mir auch immer in den Kopf kommt, wenn es um, oder nein, zwei Filme, die auch immer in meinen Kopf kommen, wenn es um Lieblingsfilme geht, sind Blood Diamond, finde ich
unfassbar. Auch eine überragende schauspielerische Leistung, mal wieder von Leonardo. Der ja extra für diese Rolle, das checkt Absolut. Man halt nicht, wenn man immer so die deutschen Versionen sich ansieht, diesen südafrikanischen Dialekt gelernt hat.
Nein, Rhodesisch. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja. Rhodesien, ein Land, das heutzutage gar nicht mehr existiert, das nach dem englischen Schriftsteller Cecil Rhodes benannt wurde, ein Schriftsteller von Abenteuergeschichten, existiert heute gar nicht mehr. Nach tatsächlich einer Revolution der Ureinwohnerschaft gegen die weißen Siedler tatsächlich. Also er spielt einen Rhodesier, der für einen südafrikanischen Colonel quasi gearbeitet hat. Und ein weiterer Film, den ich nennen möchte, habe ich jetzt vergessen, weil ich mich jetzt gerade so in Rage geredet habe für Blood Diamond. Aber es gibt einfach so unglaublich viele unfassbar gute Filme.
Es kommt halt auch immer, wie du sagst, auf Tagesform an und dann generell auch auf Genre, ne? Je
Voll.
nachdem. Ich habe zum Beispiel, ich gucke über alle Genre verteilt gerne Filme, aber ich habe schon natürlich Präferenzen. Ich gucke zum Beispiel tierisch gerne Mystery Thriller. Da würde ich Mulholland Drive immer erwähnen, den finde ich fantastisch. Shutter Island, auch wieder mit einer
Oh
überragenden
ja,
Performance von Leonardo
auf
DiCaprio.
jeden Fall, ja.
Oder ich habe zum Beispiel vor
Ja.
ein paar Jahren irgendwann mal Western so richtig für mich entdeckt und fand dann zwei glorreiche Halunken überragend.
Okay, cool,
Also.
ja. Mulholland Drive ist ein unglaublich guter Film, aber ein Film, den niemand beim ersten Ansehen rafft. Also ich hab den gesehen, das erste Mal mit einer Ex-Freundin zusammen. Die hatte den irgendwie mitgenommen. Und was ich geil fand, der Film hatte eine unglaubliche Anziehung, obwohl ich ihn nicht verstanden habe. Und obwohl der gar nicht großartig brutal ist oder so, hat der eine Dunkelheit ausgestrahlt, die ich vorher noch nie in
Ja.
einem Film gesehen hatte. Also ich finde, der zieht einen so richtig in seinen Bann. Einen Film möchte ich noch nennen, eines meiner absoluten Favorites, Prisoners.
Mit Jake Gyllenhaal?
Genau, mit Jake Gyllenhaal und mit Hugh Jackman. Hervorragender Film. Also gerade in dieser Psycho-Thriller-Richtung. Für all die Leute, die so ein bisschen in die Richtung Psycho-Thriller, vielleicht sogar auch so ein bisschen Horror gehen möchten, habe ich noch einen etwas undergroundigen Filmtipp. The House That Jack Built. Hervorragender Film. Nichts für schwache Nerven. Und ich habe noch einen Film, wo ich euch Zeit sparen kann, wenn ihr irgendwie denkt, das ist ein edgy Film und den muss man vielleicht mal gesehen haben, weil der Grenzen verschiebt. A Serbian Film ist eine derartige Zeitverschwendung, lasst es bitte sein. Es ist ein unfassbarer Kotzfilm, den man wirklich nicht sehen muss und der nur für seine Anstößigkeit irgendwie besprochen wird. Spart euch diese Lebenszeit, die gibt euch kein Mensch wieder zurück.
Danke für diese Hinweise. Und diesen damit verbundenen Schutz unserer Lebenszeit. Ich würde ganz gerne auch noch ein paar Filme zumindest ins Rennen bringen, weil es irgendwie auch mein so der Cineast in mir es verbieten würde, jetzt hier ganz komplett ohne Filmtitel rauszugehen. Also zum einen ist es so, dass einer meiner Lieblingsfilme immer eigentlich auf Platz 1 ist, wenn ich irgendwie daran denke, welcher Film mein Liebster ist. Und das ist Lucky Numbers 11. Ein, wie ich
Oh
finde,
ja.
super gut geschriebener, geil gefilmter,
Megafilm.
komplett underrated leider in Deutschland. Und aber auch darstellerisch genial, überzeugender Film.
Josh Hartnett war super.
Ja, super. Auch sehr stylisch alles, ne? Die gesamte Kulisse, auch sein Outfit. Ich habe den gesehen, boah, was sieht der cool aus in dem Film, ne? Und alles drum und dran, also wirklich hat mich sehr überzeugt. Das war immer irgendwie ein Film, der mir, weil er eben auch so clever geschrieben ist, immer sehr gut gefallen hat.
Genau, den Twist konnte man, oder habe ich zumindest auch nicht vorausgesehen in dem
Nee,
Film. Absolut
gar
nicht.
nicht, gar nicht. Auch, wie ich finde, ist dieser Kansas City Shuffle, da eine Szene von Bruce Willis an so einem Flughafenterminal, wie ich finde, ein Meilenstein, also auf jeden Fall auch so ein Klassiker der Filmgeschichte. Wer das irgendwie einmal gesehen hat, das bleibt irgendwie hängen, obwohl es so ein unbekannter Film ist. Zum Thema Klassiker, grundsätzlich finde ich, dass Filme auch wie Hitchcocks Psycho zum Beispiel, es ist ein Unding, dass sie überhaupt nochmal, dass es Remakes überhaupt von diesen Filmen gibt. Ich finde, es gibt einige Filme, die darf man einfach gar nicht mehr anpacken. Die sollten einfach für sich dastehen und fertig. Alles, also das ist ein absolutes No-Go, dass man da nochmal Hand anlegt, um das, warum auch immer, nochmal neu aufleben zu lassen. Totaler Schwachsinn in meinen Augen. Ein weiterer Film, den ich über alles schätze, das ist Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Cinematografisch eine absolute Perle, ganz besonders wegen der Zentralperspektive, die Wes Anderson immer vertritt. Und aber auch, weil die es schaffen, quasi einen Sinn anzusteuern, den wir durch das Film sehen gar nicht wahrnehmen können, nämlich den Geruchssinn. Da es bei diesem Pförtner oder Hotelier, der dort in dieser Hauptrolle irgendwie zu sehen ist, der hat so ein Lieblingsparfum. Und dieses Lieblingsparfum treibt ihn sozusagen, das motiviert ihn, das ist sein Lebenselixier im gesamten Film, er kann nicht ohne. Und dieses Parfum, man fragt sich, wie riecht das denn bloß? Und das wurde halt wirklich von der Parfümerie in Paris hergestellt, in einer ganz limitierten Stückzahl. Und das gibt es. Und das, diese Verknüpfung zum realen Leben finde ich halt absolut genial. Natürlich weiß ich, dass es irgendwie Marketing-Shishi ist. Nichtsdestotrotz finde ich das eine total nette Geschichte. Und gerade dann finde ich Filme spannend. Dann gibt es irgendwie dieses nette gewisse Extra, was ich sehr mag. Was ich auch noch loswerden wollte, da bin ich aber fast mit meinem Monolog am Ende, ist zum Thema schauspielerische Leistungen hinsichtlich der Sprache. Ein Filmtipp, vielleicht auch wahrscheinlich ein Film, den viele nicht kennen werden. Das ist A Most Violent Year mit Oscar Isaac. Auch für mich ein genialer Schauspieler, den sehe ich total gerne. Und er spielt so einen Geschäftsmann in den 80er Jahren, 80er Jahre für die Gewalt bekannt. Sehr viel Bandenkriminalität, sehr viel Action sozusagen in New York. Und er hat sich so ein bisschen eingeheiratet in so ein Unternehmertum. Und seine Frau, gespielt von Jessica Chastain, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, kommt, also für die Rolle hat sie letztendlich, ich glaube, so ein Chicagoer oder Brooklyn-Akzent lernen müssen, versucht aber diesen Akzent in ihrer Rolle zu verstecken. Also wie krass ist das denn? Wisst ihr, wie ich das meine? Also es ist, sie lernt den Akzent, um ihn wiederum zu verstecken, aber so auffällig zu verstecken, dass es wiederum auffällt. Und sie versucht ihn in der Rolle deswegen zu verstecken, damit man ihre Herkunft nicht erkennt. Und das ist halt irgendwie, finde ich, total genial. Und wenn man sowas hört, dann muss man den Film eigentlich in der Originalsprache sehen, weil du das in keinster Weise irgendwie durch Synchronisation hinkriegen kannst. Ja, und ansonsten ganz zum Schluss vielleicht noch ein Serientipp. Das hat mir so ein bisschen meine Corona-Erkrankung vor 2-3 Wochen aufgeheitert. Das ist die Serie Alphonse mit dem wunderbaren Jean Desjardins. Und einmal mehr hat man es dabei gesehen, dass es die Franzosen einfach drauf haben, was Filme und Serien betrifft. Durchaus sehr unterhaltsam.
Dann möchte ich kurz noch nachlegen. Ein paar Filme, die ich hervorragend finde. Jean Dujardin hast du erwähnt, die OSS 117-Reihe, eine Persiflage der James-Bond-Filme, politisch nicht immer korrekt, aber unfassbar witzig und hervorragend gemacht, also ja. Ich feiere die Filme total. Dann für Freunde von Spannung und Horror, die vielleicht auch so ein bisschen Bock auf Science-Fiction haben, da führt kein Weg an Alien vorbei, zumindest am ersten Teil, hervorragender Film. Eastern Promises, oder sehr auch Tödliche Film. Versprechen, traumhafter Film, Viggo Mortensen, ein herausragender Schauspieler, so ein kleiner Film mit einer kleinen Handlung, der aber trotzdem absolut großartig ist und den ich nur empfehlen kann. Für Freunde von skurrilem Humor, In China essen sie Hunde, wahnsinnig guter Film. Also
auch politisch nicht ganz korrekt, aber unglaublich lustig und der beste Filmgangster aller Zeiten. Harald, wir lieben dich.
Harald ist der geilste Filmcharakter aller Zeiten und ich glaube, ich habe selten bei einem Film so gelacht wie da.
Die lustigste Szene ist, wo Wuck den gleichen Pulli anhat wie Harald.
Ja, Wuck ist sowieso auch einer der geilsten Side-Character aller Zeiten. Und dann hat Steffen eben erwähnt, dass er seit einiger Zeit sein Herz für Western entdeckt hat. Und ich bin ja jemand, ich mag ja gerne auch so ein bisschen Horrorfilme, Gruselfilme. Und da kann es natürlich in dieser Verknüpfung nur einen Film geben. Bone Tomahawk, hervorragender Streifen.
Allerdings mit einer sehr, sehr üblen Szene.
Genau, hervorragender Streifen, der eine Szene beinhaltet, kurz vor Ende, eine der extremsten Gewaltszenen, die ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe, auf jeden Fall, aber trotzdem hervorragender Film. Ich bin fertig.
Krass. Das war mal so ein kleines Abschweifen in die Richtung Film. Hat man lange nicht mehr.
Das war aber auch ein geiles Abschweifen und ich kann jetzt da kurz verraten, Daniel und ich, wir werden ja oft gefragt, ob wir nicht noch ein Side-Project starten möchten, also ein Laber-Podcast. Und wir hatten ja auch schon oft erzählt, dass wir eigentlich einen Laber-Podcast machen wollten. Also abschweifen, das, was wir im Abschweifen machen, in Podcast-Form auch einfach mal 2-3 Stunden über Filme reden, über Politik, über irgendwas. Und wir werden das tatsächlich zeitnah tun. Eigentlich sollte das Ding Stockbrot und Dosenbier heißen, weil das einfach so Gemütlichkeit und Lagerfeueratmosphäre ausstrahlen sollte. Also das, was uns ausmacht. Aufgrund der Blutrausch-DNA wird es allerdings abschweifbereit heißen.
Yes.
Und ja, wann es losgeht und wo ihr uns hören könnt, werden wir dann zeitnah erzählen. Aber das nur mal so als kleinen Teaser für die, die Bock auf das Abschweifen haben. Wer das Abschweifen nicht so mag, der hört einfach nicht rein. Und die, die es feiern, ey, gönnt euch.
Ich freue mich.
Ja, same.
Ja, ansonsten diesmal mal irgendwie drehen wir mal einen Spieß rum. Fabian, ich versuche das jetzt einigermaßen elegant zu gestalten wie du. Leute, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, ihr könnt uns bei Insta folgen, ihr könnt uns bei YouTube unterstützen, indem ihr zum Beispiel diesen kleinen Kanal-Abo-Button klickt oder einfach einen netten Kommentar hinterlasst. Wir freuen uns immer sehr. Ansonsten bieten wir auch Merchandising an. Hier habt ihr die Möglichkeit, nette T-Shirts, Pullis, Tassen, solche Schlabberlätzchen für Babys, alles Mögliche zu kaufen mit lustigen Sprüchen, aber auch zum Beispiel mit einem witzig animierten Kim Jong Fabian. Da lacht er. Was gibt's denn noch? Ah ja, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, das könnt ihr natürlich gerne bei Ko-fi machen. Und habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles. Ja. Unterstützt uns gern, wir freuen uns jederzeit.
Man traut sich fast gar nicht, es zu erwähnen, aber es gibt auch noch in unserem Linktree die Amazon Wishlists, die ja auch auf Vorschlag der Community kamen. Ich habe heute ein hervorragendes Bier und einen hervorragenden Whisky genossen, die mir von irgendwem geschenkt wurden. Leider anonyme Spenden. Aber auch da kann man uns unterstützen. Und um nochmal den YouTube-Kanal aufzugreifen, ja, er ist klein, ja, er ist inaktiv, aber wir möchten gern 1000 Abonnenten haben und wir sind noch 17 Abonnenten davon entfernt. Also Leute, kommt, 17, das kriegen wir hin, oder?
Ich denke auch. Also in diesem Sinne würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Steffen, du warst ein, wie bereits mehrfach gesagt, mega Gast. Vielen lieben Dank. Hast du richtig cool gemacht. Auch das Abschweifen über Filme hat sehr viel Spaß gemacht und die Kategorien. Und ja, wenn ich das nächste Mal E-Scooter fahren sollte, denke ich an dich. So viel steht mal fest.
Danke, danke.
Ey, Steffen war ein hervorragender Gast. Der Fall war geil vorbereitet. Das war ein Fall, den ich sehr, sehr spannend finde. Und ich würde einfach mal sagen, wenn wir abschweifbereit starten und wir mal eine Filmepisode machen, dann holen wir Steffen dazu, oder nicht?
Ja, safe, 100 Pro.
Ich wäre am Start.
Wenn du Bock hast, ja?
Ich wäre am
Sehr gut.
Start.
Cool.
Ja, dann läuft das doch, oder nicht? Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören bei all den Unterstützungsmöglichkeiten, die Daniel eben aufgezählt hat. Das ist die, die am allercoolsten ist. Hört uns einfach zu. Vielen Dank, dass ihr uns eure Ohren leiht und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, danke. Ciao.
Ciao.
Ciao.